Backspin. Moin und herzlich willkommen zum Backspin-Podcast. Mein Name ist Kevin und heute ist ein besonderer Tag, denn ich sitze im Backspin-Büro auf dem Chefsessel. Das hat den Grund, dass Nico heute nicht da ist und es ist quasi im Büro, könnt ihr euch so vorstellen. Es geht drunter und drüber, jeder macht, worauf er Bock hat. Jeder arbeitet da, wo er Bock hat. Daniel zum Beispiel, der sitzt jetzt auf dem Platz, wo ich mich eigentlich immer hinsetze beim Podcast. Na Daniel?
Moin.
Der wird mich nämlich heute unterstützen, zusammen mit Jara. Hi.
Hallo.
Und wir möchten uns heute Nimmerland von Rin anhören. Das haben wir zum Album des Monats Dezember gemacht. Ich gehe mal davon aus, dass ihr das Album schon genauso wie ich schon lange gehört habt, weil wir ein bisschen spät dran sind.
Ja.
Wie, Daniel und du?
Ich dachte, es kommt noch ein bisschen mehr Erklärung.
Nee, ich habe es schon oft gehört tatsächlich, auch direkt als es released wurde. Und ja.
Okay, behalt deine Meinung noch für dich. Wir dürfen nicht zu viel darüber reden jetzt schon, aber hattet ihr hohe Erwartungen an das Album oder habt ihr irgendwas erwartet? Ist das überhaupt eure Musik so im Allgemeinen?
Ich würde sagen, es ist generell schon meine Musik, also es ist eher meine Musik, als dass sie es nicht ist. Aber
diplomatische Aussage.
Aber irgendwie ist das, es war dann draußen und bis dahin ist es dann irgendwie ein bisschen an mir vorbeigezogen. Also ich habe die Singles alle gehört und fand die eigentlich auch soweit ganz gut. Aber dann war es draußen und ich habe es gehört und ist dann beim ersten Mal hören eher an mir vorbeigezogen, muss ich sagen.
Also so quasi der klassische Effekt von deutschen Rap-Alben, dass die quasi, also wenn man es überspitzt, bis zum Erbrechen beworben werden, bis zum Tag des Releases und auf einmal ist Promophase vorbei, denn das Ding ist ja draußen und Vorverkäufe sind eh durch oder wie meinst du das, dass es an dir vorbeigegangen ist?
Nee, nicht mal so. Eher, ich glaube, also ich würde nicht sagen, dass es die Schuld von der Musik ist, sondern eher von mir selber, also weil ich saß da im Zug, hab's gehört und wollte mir eigentlich auch die Zeit dafür nehmen, weil ich finde, im Zug kann ich das so mit am besten. Aber dann war ich mit den Gedanken ganz woanders und dann ist es musikalisch, habe ich dann irgendwie schon ein Bild bekommen, aber inhaltlich habe ich eigentlich auf zu wenig geachtet. Und dann habe ich es mir jetzt eben vorgestern und gestern nochmal angehört und bereue es jetzt ein bisschen, dass ich beim ersten Mal hören nicht ganz so aufmerksam war, weil ich glaube, dann hätte es mir insgesamt besser gefallen.
Aber dafür sprechen wir das ja auch heute durch und Jara hat auch richtig fleißig in der Recherche reingehauen.
Ich habe mich richtig tief reingegraben, ja.
Ja, bist du schon heiß drauf, deine Insights mit uns zu teilen oder bist du eher so verlegen? Ja. Das ist ja auch dein erster Podcast hier bei uns. Ja,
tatsächlich. Ich freue mich, euch meine Entdeckungen zu erzählen. Ich bin aber ein bisschen gespannt auf eure Reaktionen, ob ihr sagt, okay, Jara, komm mal wieder runter. Du hebst gerade ein bisschen ab und gehst zu weit. Aber ich glaube, ihr werdet angetan sein von meinen Theorien, die ich aufgestellt habe.
Ey, ich bin gespannt. Rin hat Anfang des Jahres gesagt in einem Instagram-Live-Video, dass er erst wieder etwas release, wenn es ein beispielloser Brecher ist. Und ich würde sagen, wir überzeugen uns jetzt einfach mal selbst davon, fangen mit dem Intro an und das hört auf den Namen Hollywood. Wart ihr schon mal in Amerika?
Ja, tatsächlich schon.
Ich bin zu pleite dafür, ich war noch nie.
Ich war auch noch nicht da. Erzähl mir, Daniel, fühlt sich Hollywood nach Amerika an, der Track Hollywood?
Okay. Das ist jetzt schwierig, weil ich war da 13, als ich da war. Mhm. Und da nimmt man das ja alles noch irgendwie ganz anders wahr. Also,
das kommt das Hollywood-Feeling nicht so wirklich bei dir auf, bei dem Track. Oder doch?
Ich würde vielleicht sagen, schon. Also nee, also ich finde, es ist ein gelungenes Intro. Mhm. Und ich finde auch cool, dass damit geht das Album auch ganz anders los, als man es erwartet, finde ich. Weil im Vorfeld hatte man Nimmerland und da verbinde ich auch immer dieses Träume und ja, ein bisschen langsamer. Und BTK ein bisschen, stellt er ja auch mehr in den Fokus. Und dass er dann mit Hollywood bzw. den USA anfängt, finde ich eine coole Überraschung.
Ja, voll, so geht's mir auch. Also ich hätte auch am Anfang was ganz anderes erwartet und wenn man das Album Track by Track hört und nicht irgendwie auf Shuffle geht, dann ist es überraschend, wenn man es das erste Mal hört.
Ich finde, dass es Also ich hatte davon relativ schnell einen ekelhaften Ohrwurm und mag den Track sehr gerne. Hab dann aber immer wieder beim Hören kurz Schwierigkeiten, wenn ich auf den Text achte, weil ich mich dann zum Beispiel frage, wir wollen alle nach Amerika wie NASCAR. Aber NASCAR war doch schon immer in Amerika und was, also warum sollte NASCAR nach Amerika wollen? Also das finde ich so
Und das ist jetzt so eine Zeile, die ein bisschen vielleicht unglücklich ist.
Genau, so unglücklich formuliert Seite, vielleicht.
Auf der anderen Seite finde ich aber, dass da mehr drinsteckt, als man beim ersten Mal hören vielleicht bemerkt.
Das ist ja also auch etwas, was er in dem Interview mit Jan Wehn gesagt hat. Er hat ja jetzt zum allerersten Mal ein Interview gegeben, ein längeres, ein Video-Interview, wo er sagt, dass man da super viel Zeug in vermeintlich oder in sogar vermeintlich belanglosen Zeilen entdecken könnte. Und dass man da noch jahrelang dran tüfteln kann. Mal gucken, ob wir da heute so ein paar Zeilen von finden.
Ich finde, was man halt hat, ist ziemlich viel, klar ist jetzt nicht super deep und eher oberflächlich, würde ich sagen, aber schon Sozialkritik, also in die verschiedensten Richtungen. Also zum einen,
dass man immer nach dem Größten strebt, wenn er sagt, wir wollen alle nach Amerika wie NASCAR,
ja,
wobei
alle das Playboys sein wie Hugh Hefner und so. Eine krasse Kritik, würde ich sagen, sondern eher sowas wie wir kaufen Liebe nur noch über Brazzers. Oder was ich so wahrgenommen habe, dieses die Stratosphäre tanzt nur noch von dem Weltall, das damit gemeint, also zumindest habe ich das so wahrgenommen, dass es damit dieser wachsende, oder dass nicht mehr an Gott geglaubt wird und sowas, dass es darum geht. Also weil sonst kann ich mir die Zeile nicht anders erklären, also das finde ich irgendwie, ja, finde ich cool. Und ich finde, das ist halt sowas, was man, wenn man das halt so leicht nebenher laufen lässt, das bemerkt man eben dann nicht.
Ich finde auch, dass Rin es ganz gut schafft, wenn man einfach nur so zuhört und auf die Melodie geht, dann merkt man gar nicht, wie viel eigentlich noch in den Texten steckt. Also man kann das Album komplett von Anfang bis Ende einfach nur hören und sich von der Melodie tragen lassen oder leiten lassen. Aber man entdeckt noch mal ganz viel mehr, wenn man sich da ein bisschen reinfuchst und auf den Text hört und den Text so ein bisschen zerlegt.
Ja, produziert wurde der Track jetzt, glaube ich, wenn ich gerade nicht falsch informiert bin, von Nintendo, Reezy und Faramir oder Faramir. Letztere kenne ich nämlich gar nicht. Kennt ihr den Namen? Oder konntet ihr da irgendwie was so rausfinden?
Nee, ich frage mich, wer die Geheimwaffe von Rin ist. Oh. Ob wir das überhaupt hier so sagen dürfen.
Doch, das hat er doch, du meinst sicherlich diesen amerikanischen Vocal Engineer, der seine Vocals mixt. Ja. Das hat er auch im besagten Interview angerissen, dass er jemanden habe, der nur dafür da ist, seine Vocals zu mixen und zu mastern, und der ist geheim. Er hat nur verraten, dass er Ryan heißt mit Vornamen und aus Amerika kommt, aber dass er den gut versteckt und hütet vor anderen
Künstlern.
Und das ist auf jeden Fall etwas, was, das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, ich finde die Vocals auf diesem gesamten Album extrem gut, aber ich würde sagen, wir springen einfach mal in den zweiten Song. Beatty Chymication. Warte schon mal in Stuttgart. Wenn ihr schon mal in Amerika wart, dann frage ich jetzt mal direkt nach Stuttgart und Bietigheim.
Ja, und auch diesmal kann ich gleich sagen, ja, war ich. Und das Lustige ist, dass es mir
auch eben in Bietigheim auch, direkt. Ja,
auch in Bietigheim.
Dem heiligen
Bietigheim. In dem Bietigheim-Wissingen, ja. Ich war da letzte Woche mit Nico zusammen beim Shindy-Interview. Das Lustige ist, was mir eben eingefallen ist, dass ich das auf der Zugfahrt dahin Rin das erste Mal gehört habe. Also ich war da ein paar Tage vorher schon auch da. Und da auf der Zugfahrt hin, wie gesagt, habe ich das eben das erste Mal gehört. Und ja, Bietigheim, also wir sind dann nur vom Flughafen zum Studio von Shindy gefahren, deswegen habe ich jetzt nicht so viel davon gesehen. Aber macht schon den Eindruck, was da vermittelt wird. Also
dieses Kleinstadt-Feeling und aber jeder zweite fährt Benz oder Porsche.
Genau.
Und okay. Ich finde es ganz, ganz witzig, wie das hier zusammengesetzt ist. Also es ist, soll ja klar an den Red Hot Chili Peppers Song erinnern, der Titel, an Californication. Und Rin zieht ja eh schon gerne mal den Vergleich, auch Shindy so ein bisschen, dass sie so runter von ihrem Tal gucken ins Valley, ist, als wäre es Kalifornien eigentlich. Und wenn man mal in Stuttgart war, dann weiß man auch, dass es wirklich im Tal liegt und dass man auf so eine Stadt hinunterblicken kann. Und er verbindet hier ja sowohl also sein Sound erinnert ja sowieso durch die Bank häufig an Travis Scott. Das ist ja auch etwas, was er sagt, dass er das gerne hört und dass er mit Referenzen nicht hinterm Berg halten möchte. Und ich habe jetzt zu dem Track gelesen, und es macht total Sinn, nachdem ich es gelesen habe, dass er hier Californication von den Red Hot Chili Peppers mit, wie heißt der Track, Houston Fornication von Travis Scott verbindet, weil seine Vocals irgendwie sich sehr an dem Travis Scott Song orientieren, aber eigentlich es im Kern um Beatingheim geht. Aber ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, hat er den Track sogar in den Staaten aufgenommen, ironischerweise.
Was mir gerade auffällt, das war schon ganz oft in der Recherche oder in den Kommentaren zum Album des Monats bei Shindy zu lesen. Kevin, das heißt Beatingheim und nicht Beatingheim.
Oh, stimmt. Ich habe vorhin bei Beatingheimication habe ich richtig doll aufgepasst, aber jetzt habe ich schon wieder cool. Der Fokus hat mich schon wieder verloren. Jetzt, erzähl mal, das war ja auch eine Single-Auskopplung. Wie findet ihr den Track?
Ich mag den eigentlich ganz gern. Es ist aber jetzt nicht mein Lieblingssong. Es ist aber ein Song, der mich so ein bisschen auch zum Schmunzeln gebracht hat mit dieser Contour-Line. Alle tanzen in meinem Haus wie bei Contour.
Kanntest du Contour vorher?
Kannte ich nicht, nee. Aber wie gesagt, ich habe mich ein bisschen reingefuchst und Contour ist ja ein Hamburger Label für Dance- und House-Musik. Deswegen musste ich dann da ein bisschen schmunzeln im Nachhinein.
Ich hatte letztens lustigerweise einen Termin bei Contour und dann war ich da und da kurz davor kam das Rin-Album raus und da haben wir mit den Leuten von Contour, bei Contour darüber diskutiert, ob er wohl wirklich die meint. Die selbst sind sich nämlich gar nicht sicher, ob sie überhaupt gemeint sind damit
oder
irgendein anderer Vergleich meint. Ja, macht voll Sinn. So. Aber sie selbst sind sich so unsicher, weil das ist ja jetzt ist schon ein großes Label, aber
vielleicht wollen sie gar nicht angesprochen.
Warum sollte Rin sie... Ich glaube, die würden sich schon freuen, aber warum sollte Rin die erwähnen? So, ne?
Ich mag diese Zeile, wärst du lieber Mona Lisa oder Pop Art, mag ich richtig gerne. Das ist sowas, zum einen finde ich, das ist genau wie beim Song davor, das zieht sich auch noch ein bisschen durchs Album, finde ich. Die Zeilen gehen unter, wenn du es nebenher laufen lässt, aber er macht das relativ oft in den Abend, dass er so Fragen stellt, so offene Fragen und den Zuhörer da irgendwie anspricht und ihm halt Fragen stellt zu eben sowas, ja, wärst du lieber halt einmal irgendwie kurz erfolgreich und dann Hype um dich oder halt wirklich was Langlebiges?
Das ist ja sowieso so ein Stilmittel, was er häufig nutzt, oder? Ne? Ich erinnere mich gerade irgendwie daran, was bringt uns die Kirche, wenn wir immer dran vorbeifahren zum Beispiel?
Oder was
bringt mir meine Rory, genau, wenn ich keine Zeit mehr habe, oder?
Ja.
Ja,
genau.
Wo würdet ihr denn Rin verorten? Ist er etwas Zeitloses oder dieser Track, ist es etwas Zeitloses für die Mona Lisa oder ist das dann doch eher etwas, was dem Trend folgt, wie Pop Art?
Boah, das finde ich ganz schwer zu beantworten, vor allem jetzt nach 2 Wochen nach Release. Ich finde, das kann man ja ganz klar sagen, dass er sich schon an modernen Sounds orientiert, aber ich finde, es ist nicht keine Plastikmusik oder so oder was mal schnell gemacht, sondern ich finde, es wirkt trotzdem, obwohl sie sich eben an neueren Sounds orientiert wird, wirkt es alles sehr organisch und auch mit Liebe gemacht.
Sehr wertig.
Ja, genau. Aber ob das dann in 15 Jahren noch die Leute hören, also kann man jetzt noch nicht sagen.
Ja, auch nicht.
Ja, auch so.
Ich muss auch sagen, dass mir die, ich glaube, von den Single-Auskopplungen hat mir die, glaube ich, am wenigsten gefallen. Aber ich fand die Auskopplung auch allesamt recht stark.
Ja.
Vor allem die ersten, aber zu denen kommen wir gleich noch und ich würde mal sagen, wir machen jetzt einfach weiter mit Nirvana. Backspin. Ich muss direkt mal sagen, dass ich mich extrem beim Hören über das echt Unimond-Sample gefreut habe, weil ich den Song mega finde. Ich höre den immer noch gerne. Also sowohl das Original von Rio Reiser als auch das Cover von echt, auch wenn das etwas ist, was ich dann seltener bei mir zu Hause irgendwie anmache. Aber wenn der Track mal irgendwo läuft, dann freue ich mich auf jeden Fall darüber. Was waren so eure ersten Empfindungen zu dem Song?
Ich habe mich jetzt nicht so über das Sample gefreut, aber ich habe mich ich war gespannt auf den Track, weil ich früher ziemlich viel und gerne Nirvana gehört habe, dementsprechend war ich gespannt, was Rin da daraus macht.
Ich glaube auch, dass das etwas, der Track fasst, glaube ich, ganz gut zusammen, warum Rin über dieses Album sagt, dass es ein Konzeptalbum sei. Denn es geht ja um das Nimmerland, um das Niemals-Erwachsen-Werden und wenn man sich das Cover ansieht von Nimmerland, dann sieht man im Hintergrund so ein Jugendzimmer mit super vielen Postern dran. Und was aber auffällig ist, dass die Poster nicht nur durch die Bank weg ältere Poster sind, die aus dieser Zeit stammen könnten, wo er halt so ein Jugendzimmer hatte, sondern auch mit modernen Einflüssen, so wie Frank Ocean oder so, versehen sind, diese Poster. Das, man erkennt es leider nicht so ganz gut, auf welchem Poster welcher Künstler jeweils abgelichtet ist. Da muss man sich ein bisschen reinfuchsen. Aber es gibt super viele Referenzen aus seiner Jugendzeit, ne? Jetzt mit echt. So, da war er erst, glaube ich, ein bisschen jünger als ich. Und das hat man halt gehört, so mit 13, 14. Und auch Nirvana ist da so aufgeploppt. Und das werden wir noch an mehreren Samples oder auch Adlibs und Vergleichen später sehen, dass er sich immer wieder auf diese Zeit beziehen wird.
Ja, alles, was auf dem Cover zu sehen ist, ist ja auch wieder eine Referenz zu den Texten, weil alles auch in den Texten behandelt wird, was man da sieht.
Und bist du denn zufrieden damit, wie er Nirvana behandelt hat?
Seid ihr bereit für meine erste These?
Oh, geht's los jetzt?
Es geht los, ja. Wisst ihr denn eigentlich, wie alt Rin ist?
Ich habe keine Ahnung, Mitte, Ende 20. Ich glaube, da sind sich Experten nicht so ganz einig.
Schätzungsweise, ne?
Ja, also genau. Da gibt es kein gesichertes Datum, glaube ich, oder? Oder Alter irgendwie?
Habe ich auch nicht gefunden bei meiner Recherche. Was ich aber gefunden habe, ist, dass man zwischen 1993 und 1994 als Geburtsjahr schwankt. Und die einzige Referenz zu Nirvana in dem Track ist ja in der Hook, wenn er sagt, wir hören Rape Me die ganze Nacht. Und ja. Rape Me war ja eine Single von Nirvana. Er hätte ja auch jede andere Single nehmen können. Und jetzt kommt meine These. Ich habe nämlich rausgefunden, dass Rape Me am 6.12.1993 rausgekommen ist. Und Rins Album kam ja auch am 6.12. raus. Ja. Deswegen gehe ich jetzt davon aus, dass er uns dadurch sagen wollte, dass er 1993 geboren ist und somit 26 Jahre alt wäre.
Ah.
Also, so steil für euch, oder?
Nee, ich check das. Also, weil man halt eben nicht weiß, ob er 93 oder 94 geboren worden ist, die Single aber 93 kam.
Ja. Und er hätte ja, wie gesagt, auch andere Nirvana-Singles ansprechen können.
Nur diese wurde halt am gleichen Tag veröffentlicht wie sein Album.
Genau, und das ist mir ein zu großer Zufall.
Dann, okay, krass, vielleicht haben wir jetzt das erste große Geheimnis gelüftet.
Ich hoffe, wir werden das irgendwann rausfinden, ob ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster gelehnt habe oder ob ich da richtig ins Schwarze getroffen habe.
Die erste Headline für Deutschrap-News-Plattform.
Ich stelle mir ja eh vor, dass du durch dieses Album gegangen bist, wie ich damals auf der PlayStation 1 Tomb Raider gespielt habe und dann so versucht habe, diese ganzen Rätsel zu lösen, wie man die nächste Tür öffnet und so.
Ich bin mir tatsächlich ein bisschen vorgekommen wie ein Detektiv und hatte da zum ersten Mal so, oh mein Gott, ich habe was rausgefunden, was richtig krasses, und dann war ich ziemlich hyped auf jeden Fall.
Ich finde aber ja, wir haben jetzt ja eben schon mal über diese ganzen Popkulturreferenzen geredet. Ich finde das cool, ich liebe es auch voll, wenn man so in der Musik so ein bisschen suchen kann, da was finden kann.
Weil man dadurch auch manchmal wieder andere neue Sachen entdeckt.
Ja, genau. Ich finde aber manchmal ist es ein bisschen, oder mir zumindest ein bisschen zu plakativ und zu einfach genutzt. Wenn man jetzt also, wenn man das jetzt zum Beispiel mit einem Shindy vergleicht, der ja gar nicht Popkulturreferenzen so viele reinstreut, sondern vielmehr diese Hip-Hop-Referenzen, finde ich, macht er das ein bisschen subtiler und eleganter.
Shindy
jetzt? Ja, und auch kreativer, würde ich sagen.
Findest du, aber wenn man jetzt 50 Cent samplet und die in der Club Drums drauf haut, ist das ja auch nicht unbedingt subtil.
Naja, das nicht, aber es ist ja was anderes als
den Song Nirvana zu nennen und die Hook aus dem Songtitel von Nirvana bestehen zu lassen.
Ja.
Verstehe ich. Das gehört aber ja auch irgendwo, also das ist ja ein sehr wiederkehrendes Element von Rin, dass er bestimmte Künstler oder Songtitel mit einbaut, gerade in die Hooks. Ne? Also was weiß ich, dass er Playboi Carti hört oder dass sie Barker Not Nice hören. Oder
ja,
dass
Frank Ocean ist auch oft dabei.
Genau. Und ich glaube, das hat er mittlerweile einfach zum Stilmittel gemacht. Aber ja, wie ging es euch denn beim ersten Hören von dem Track? Weil ich mag den mittlerweile echt sehr gerne, kann mich aber noch gut daran erinnern, dass der am Anfang doch, der mich sehr überrascht hat. Also die hohe Kopfstimme, wie sein Flow einsetzt und damit diesen kräftigen Ahu-Adlibs, die auch auf dem ganzen Album vertreten sind. Ist das eigentlich eine Referenz an Hook?
Ich weiß es nicht. Als ich diese Adlib das erste Mal gehört habe, habe ich mich ein bisschen erschrocken, muss ich sagen, weil die so laut und unerwartet kam. Ich habe den Film aber auch nie gesehen, deswegen keine Ahnung, ob das... Ja, ich wollte tatsächlich, aber den gibt es nicht bei Netflix und nicht bei Prime.
Dann bist du auch kein echter Detektiv.
Scheiße. Ja. Scheiße.
Ja, ich... Jetzt ruhig mal die 4 Euro zahlen.
Ich kann euch den Film sehr ans Herz legen, auf jeden Fall. Ich habe den damals sehr gerne geguckt als Kind. Vor allem diese Szene mit der ersten Szene ist King. Das sieht immer aus wie so ein, ich kann den Namen nicht richtig aussprechen, aber wenn man die Essensszene bei Hook, diese Essensschlachtszene, die erinnert mich immer an so Desigual-Läden. Mhm. Das sieht so ähnlich bunt aus. Naja, wir driften ab. Lass uns mal über den nächsten Song sprechen. Und da haben wir die nächste Echt-Referenz. Bowser covert sozusagen eine alte Echt-Hook. Du trägst keine Liebe in dir. Auch eine Single-Auskopplung. Wie gefällt euch die?
Wenn wir jetzt eben schon mal von den Referenzen geredet haben, ich fand bei dem Song fand ich die Referenzen abseits der Musik sehr, sehr gelungen. Also das Cover ist ja angelehnt an den Film Kids. Mhm. Und im Video spielen sie ja eben so ein paar Szenen nach aus American Psycho, Kill Bill, Requiem for a Dream. Mhm. Und das finde ich alles sehr, sehr cool und sehr gelungen.
Ja, das Video fand ich auch sehr gut gemacht, sehr ästhetisch.
Vor allem, ich glaube, wenn man selbst wenn man die Filme nicht kennt, kommt das halt cool. Und dann...
Ja, ich glaube, das war eh so eine, so wie ich das beobachtet habe, Rin hat, glaube ich, über Social-Media-Profile ein, zwei Mal gefragt, so, na, habt ihr schon alle Referenzen aus dem Video entdeckt und so? Und ich glaube, also er referenziert da ja auch Filme aus den 90ern oder frühen 2000ern und ich kenne jetzt natürlich nicht seine Zielgruppe, aber ich würde mal behaupten, die ist schon ein Ticken jünger als ich jetzt. Ich bin so Ende 20. Ich würde mal so 10 Jahre zurücktippen und wer weiß, ob man da schon alle Filme gesehen hat, die da überhaupt besprochen werden. Aber ja, du bist doch Bowser-Fan, oder nicht?
Ich wusste, dass das kommt. Ich war mir unsicher, ob ich das jetzt sagen darf oder ob ich dann gehatet werde wieder. Aber ja, bin ich bekennender Bowser-Fan und deswegen habe ich mich auch echt gefreut, als ich mitbekommen habe, dass Bowser auf dem Rin-Album mit drauf ist. Und ich weiß auch noch, als die Single rauskam, hatte ich eine lange Autofahrt vor mir und habe 6 Stunden diesen Song auf Repeat gehört, weil ich echt Fan von dem Song war, wobei er jetzt auch nicht mein Lieblingssong ist, nachdem ich das ganze Album kenne.
Aber, also, was findest du so gut an dem Song?
Ich war gespannt, wie die beiden Stimmen, die ja echt unterschiedlich sind, zusammenpassen und eigentlich war es auch lange überfällig, dass die beiden einen Song zusammen machen. Ich meine, die sind beide aus Bietigheim und sind ja auch offensichtlich irgendwie befreundet und haben schon einen langen gemeinsamen Weg hinter sich. Deswegen war ich einfach gespannt. Ich bin so relativ ohne Erwartungen rangegangen und die Hook kannte ich natürlich auch wenn ich da ein bisschen jünger bin als du. Mhm. Und ja, auch so textmäßig ist es was, mit dem ich mich auch identifizieren kann. Das sind so Probleme, sag ich mal, die jedem in seinen 20ern über den Weg laufen, dass Leute irgendwie oberflächlich sind oder mehr Schein als Sein. Hm. Insofern bin ich zufrieden mit dem Song, ja.
Ich find's krass, wie sich so die Inhalte und Thematiken von so Love-Songs mittlerweile ändern, denn wenn man mal drauf schaut, dann geht es eigentlich permanent darum, wer postet was auf Instagram, so welche, also was schreibt er dazu auf auf Instagram, welche Caption wird verwendet, so wird eine Drake-Zeile benutzt oder von The Weeknd irgendwas und es sind viele so Catchphrases für mich drin, also es geht auch so um Oberflächlichkeiten, so warum liebst du den Typen mit den Nikes, Rin trägt, glaube ich, im Video Nikes dazu. Genau. Also könnte es sogar sein, dass es um ihn geht vielleicht. Und ja, das finde ich, ist einfach eine spannende Beobachtung, dass man da also super viele, also jede einzelne Zeile aus dem Song ist eigentlich dafür geeignet, wiederum bei Instagram als Caption für genau dieses Thema gemacht.
Dann fürs nächste Album.
So, oder? Also, ja. Mir, was mich ein bisschen gestört hat, war, Ich mag es einfach nicht, wenn Songs eine Zeile dazwischen haben, die für mich den ganzen Song irgendwie runterzieht. Und das war bei dem Song jetzt, ich glaube, sie ist eine Bitch. Oder nee, sie ist eine Bitch, aber ich glaube nicht, dass du es weißt. Wo ich so denke...
Unnötig.
Unnötig, so. Ja. Warum ist sie denn eine Bitch? Weil sie nichts von dir möchte, so? Was ist das für ein Umkehrschluss? Und, Digga, also ich check's nicht.
Das ist bei mir ganz gut. Also ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist, aber zumindest bei mir ist es so oft, also wenn da irgendwie eine Zeile drin ist, die irgendwie, ich sag mal, kritisch ist oder keine Ahnung, das ist mir eigentlich relativ egal, glaube ich. Also über so eine Zeile kann ich drüber weckern. Bei mir ist es schlimmer, wenn ich beim ersten Mal höre, mir so ein Reim einfällt, was viel besser gekommen wäre und so. Mhm. Also es ist auch eigentlich, ist ja, das, viel hängen geblieben.
Das stört mich dann halt nicht, auch wenn ich dann merke, okay, die Zeile wäre ersetzbar gewesen. So mit einer anderen, die genauso gut gepasst hätte. Und ja, schwierig. Er hatte auf dem letzten Album gab es halt auch schon irgendwie einen Track oder zwei Tracks, wo ich genau das gleiche Problem hatte, wo mich eine Zeile gestört hat. Und ist ja auch ein Track verschwunden vom letzten Album, ja, unkommentiert bis heute. Wurde auch leider nicht im Interview erwähnt, warum das so ist. Aber ja, naja, müssen wir wahrscheinlich mit umgehen erstmal. Ansonsten würde ich sagen, sei denn, Jara hat noch irgendwelche krassen Verschwörungstheorien.
Nein, ich halte die Spannung, die kommen später. Eine habe ich noch.
Okay, dann würde ich weitergehen zum nächsten Track. Backspin. Daniel Bro, was ist das für ein Sample?
Ich habe gehört oder gelesen,
ja,
dass es gar kein Sample ist, sondern mühsam nachgespielt wurde. Aber das ist
wurde das aus Clearance-Gründen oder...
Keine Ahnung, ich habe das BR Pult, diese Musiksendung von diesem Friedel.
Friedel 8, genau. Ja.
Der hat eine Sendung über Rin gemacht und halt auch über Referenzen geredet. Und da stand das in den Kommentaren auch mehrmals. Ich habe aber nichts dazu gefunden. Mhm. Aber es hat sich, die Fans waren ziemlich überzeugt davon, dass es eben nachgespielt wurde.
Ah, okay.
Aber ich kann auch sein, dass das... Das ist nicht stimmt.
Okay, also in dem Song selber spricht Rin ja von einem Sample.
Ja, genau.
Was ich mich dann gefragt habe, weil ne, auch hier haben wir wieder eine Referenz an die 2000er, auch dass die Hook so runtergepitcht ist, das soll auch eine Referenz an so den Dirty South der Nullerjahre sein und Rin zitiert am Ende noch Savage, also es ist alles wieder so Sachen, die aus seiner Jugend stammen. Was ich mich aber gefragt habe, weil Reezy ja anscheinend mit diesem Sample zu tun hat. Und Rin hat dieses ganze 2000er-Sample benutzen in der heutigen Zeit, wieder ein bisschen losgetreten, zusammen mit Shindy. Und Flair war dann auch relativ schnell dabei. Und ich denke, dass es etwas ist, was wir noch häufiger hören werden. Glaubst du, weil da bist du, glaube ich, besser informiert als ich, dass da Reezy vielleicht ein bisschen was losgetreten hat? Weil der war ja auch schon bei Shindy so immer mal wieder... mit im Team, glaube ich, und hat da mit produziert, oder nicht?
Boah, das finde ich richtig schwer, ich weiß nicht. Also oder ich kann mir so nicht vorstellen, ich glaube...
Richtung, die gerade losgetreten wird, aber es kommt halt...
Das ist eine Kritik gemeine rein. Frage, weil egal, was man sagt, du sprichst so eigentlich jedem was ab. So, weißt du, wenn ich jetzt sage, ja, nee, Reezy hat das losgetreten, oder nee, es war Shindy oder Rin, keine Ahnung.
Das war
dann
eine Fangfrage.
Ja, das ist eine Fangfrage. Also in meiner, so wie ich es wahrgenommen habe oder wie ich es gesagt habe, bevor ich mir jetzt darüber Gedanken gemacht habe, war ich eher der Meinung, dass Shindy das losgetreten hat. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass das in Zusammenarbeit mit Reezy so entstanden ist, wobei die ja auch ein bisschen Zoff hatten. Aber ja, finde ich schwierig. Aber ich mag die Entwicklung richtig gerne, muss ich sagen.
Ja, also mir gefällt das auch sehr gut.
Lea macht das so. Ja auch.
Ja.
Und ich finde das einfach cool. Und ich finde das eben so Samples verwenden, oder die gleichen oder ähnlichen Samples verwenden, wie jetzt Army-Rapper in den Nullerjahren gemacht haben, das finde ich auch viel, viel cooler, als in der Zeile irgendwie eine Referenz zu geben oder so. Aber das ist halt meine Meinung irgendwie, also weiß ich nicht, wie ihr das seht.
Was bei dir hängen geblieben?
Ich finde den Titel Vintage einfach total treffend, einfach durch die Savage-Line, die er auch bringt. Und er zitiert sich selbst ja auch nochmal mit Ich lasse sie wieder tanzen, à la Figaro. Mhm. Und bei Vintage, dieses Gebrauchte, das passt dann einfach irgendwie. Und ich hatte zumindest bei seinem eigenen Zitat, das er wieder verwertet, direkt wieder dieses Gefühl von, was war es, Blackout, oder?
Ja, ich glaube schon.
Und dann auch mit diesem, oh Junge, da habe ich mich direkt wieder so gefühlt wie damals, als ich so das damals.
Damals die gute alte Zeit.
Ich hab bei Figaro an Bianco gedacht.
Ja, also auch der erste Song ist schon 2016.
Aber einfach, ja. Es bringt diesen alten Vibe wieder so zurück und das finde ich cool und dann passt auch Vintage als Titel gut.
Es war ja auch die, wenn ich mich gerade nicht vertue, die erste Single, die rausgekommen ist vom Album und ich fand das.
Ich glaube, die erste Videosingle, oder? Aber oh, ich.
Also, die kam im Mai raus, ich meine, es war die erste Single.
Ja. Auf jeden Fall war ich davon damals sehr geflasht. Ich fand's sehr, sehr, sehr krass.
Ich
und hab's dann auch auf vielen Festivals gesehen, wenn's aufgelegt worden ist von DJs und es hat übelst Bock gemacht. Ich finde, dass es nach wie vor ein ziemliches Brett ist und auch zu den besten Tracks des Albums immer noch zählt.
Ich finde auch diese Ansage, kein Dancehall und keine Franzosen-Klischees, finde ich, kommt auch cool. Vor allem, weil, das kann man jetzt ja schon sagen, es ist schon ein einheitlicher Sound, aber auch ein eigener Sound, würde ich sagen. Und ja, das finde ich cool.
Das wolltest du sagen, ja. Ne? Ja, kann ich eigentlich nur unterschreiben. Und da wir über den Song ja sowieso noch mal ein zweites Mal sprechen werden, es gibt ja noch einen Remix auf dieser Platte, würde ich jetzt einfach sagen, wir gehen straight weiter zum nächsten Brunei. Was oder wo liegt Brunei denn überhaupt? Ich muss gestehen, dass ich davon noch nie gehört habe vor diesem Album.
Ja, ich habe es auch nicht gehört davor. Ich habe herausgefunden, dass man es eigentlich mit E schreibt.
Mhm.
Rin schreibt es mit A hier. Ich frage mich nicht, warum. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht mit Rin geredet, ich weiß es nicht.
Ach, hast du nicht mit Rin gesprochen extra nee, vor diesem Podcast zur Vorbereitung? Nee, ausnahmsweise
nicht, damit ich nicht zu viele Infos verrate.
So. Du wolltest nicht schlauschmeiern die
genau.
ganze Zeit, ne?
Es grenzt auf jeden Fall an Malaysia und ist ein Sultanat. Deswegen passt es dann auch wieder mit Prinzessin.
Mhm.
Ich muss sagen, ich persönlich kann jetzt da mit dem Text recht wenig anfangen. Ich glaube, da habe ich einfach zu wenig gecheckt. Aber soundtechnisch, melodisch gefällt es mir trotzdem.
Wie geht's dir?
Ich finde das so ein bisschen so ein Song, wo es nicht reicht, wenn du ihn, weiß ich nicht, zwei, dreimal hörst und dann genau hinhörst, sondern eigentlich musst du zwei, dreimal ihn hören und dazu noch bei Genius mitlesen.
Ja.
Weil ich finde, die Atmosphäre irgendwie ist so verträumt und es gibt keine so inhaltlichen Highlights, die so herausgearbeitet werden. Also auch nicht mal jetzt irgendwie, weil er es nicht kann, sondern einfach, glaube ich, halt absichtlich, um halt die Atmosphäre aufrechtzuerhalten.
Mhm.
Und ich finde eigentlich ziemlich gut. Also ich würde sagen, nach Vintage ist bisher für mich der überraschendste und auch beste Track vom Album.
Tatsächlich?
Also ich glaube schon, ja. Ich mag auch wieder diese offenen Fragen oder diese eine offene Frage, welcher Fehler ist der eine, der dich einsam macht? Weil, klar, für manche ist das vielleicht ein bisschen zu viel Pathos und keine Ahnung, aber ich finde das sowas, da kann man dann einfach mal drüber nachdenken so und irgendwie, ja.
Der Track hat mich auch schon beschäftigt, aber also er plätschert eigentlich so ein bisschen an mir vorbei, muss ich gestehen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, wie er ihn live spielt. Ich habe ihn jetzt so ein paar Mal live gesehen und irgendwie würde es mir, glaube ich, vorkommen wie so eine zweieinhalbminütige kurze Verschnaufpause, wo seine Fans einfach nur drauf warten, wieder von Neuem ausrasten zu können. Und ich finde den Text auch ein bisschen so diffus, also es ist schwer, ihn zu durchdringen. Ich habe eine kleine Theorie, so, dass es...
Auch eine steile Theorie?
Also, er hat ja irgendwo über den Track gesagt, dass er das Märchen von der Prinzessin aus Brunei erzählen möchte und dass er so seinen Frank Ocean so rausgeholt hat, seinen Inneren. Ich glaube, es wird schon eher um eine Geschichte gehen, die er selbst erlebt hat oder irgendwie er denkt, glaube ich, schon an eine Person, die er selbst kennt, weil wenn man sich so diesen Text durchliest, wo er dann auch so sagt, dass Zigaretten in seinem Leihwagen liegen und er weiß, dass sie zurück in die Heimat möchte und er einen Schluck aus ihrem Cider nimmt, das ist ja alles etwas, das heißt, sie haben schon zusammen Zeit verbracht und ich weiß nicht, wie beliebt Cider in Brunei ist, aber es ist ja schon eigentlich hier eher so ein Tränkgetränk in Europa und man kann ja auch solche auch, dass das Kleid aus der Türkei kommt, das spricht ja auch eher für Europa. Das ist ja eher so ein Urlaubsmitbringsel, wenn man entweder halt Urlaub gemacht hat in der Türkei oder die Familie besucht hat und dann dort ein gefälschtes Kleid mitbringt, in diesem Fall ein Chanel-Kleid. Habe ich früher auf jeden Fall auch so gemacht. Und man könnte ja zum Beispiel auch sagen, dass das Schwert in ihrer Scheide ein Handy ist, das in ihrer Hosentasche steckt. Und man kann das ja alles so deuten, wie man möchte bei Rin. Und ich bin da selber noch nicht so ganz fertig mit. Und ich wünschte, vielleicht werde ich das irgendwann mal machen, dass ich mir da richtig ein kleines Szenario draus spinne. Ich glaube, da steckt noch richtig viel drin in diesem Song. Aber für den Moment kann ich es nicht entschlüsseln. Und der Sound plätschert so ein bisschen an mir vorbei.
Wie gesagt, ich mache das ja auch richtig gerne, mich da so reinzudenken und alles. Das Problem ist nur, wenn man sich dann sowas dazu ausdenkt und man hat dann so das perfekte Szenario, wenn du den Song hörst. Und dann erklärt er das irgendwann mal, es ist ganz anders und viel simpler und so, dann macht das richtig den Song kaputt. Ja. Ich will jetzt gerade kein Beispiel, aber das hatte ich auf jeden Fall schon mal irgendwie.
Ich glaube, dass das auch so ein Song ist, der einfach so stehen sollte und jedem so einen Interpretationsfreiraum geben sollte. Und jeder kann einfach aus dem Song mitnehmen, was auch immer er mitnehmen möchte. Ich finde ihn traurig zum Beispiel irgendwie.
Mir ist gerade eingefallen, ich weiß gar nicht, woher jetzt der Gedanke kam, aber ich kann auch gar nicht sagen, wie und wie lange der Song entstanden ist. Weil ich kann nicht sagen, ob das jetzt in einer Nacht entstanden ist und runtergeschrieben wurde aus einer Atmosphäre heraus, oder ob da so lang drumherum gedacht wurde und, ah ja, das stimmt dafür und dann können wir das und das machen. Ich weiß nicht genau, also kam jetzt irgendwie aus dem Nichts dieser Gedanke, aber finde ich irgendwie auch interessant. Oder könntet ihr sagen, oder könnt ihr euch da vorstellen, wie das entstanden ist oder was der Gedanke dahinter war?
Nee, kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Aber ich wollte noch erwähnen, dass es gibt einen so einen Basslauf, wo man eigentlich nur Bass hört. Das ist so vor der ersten Hook, so dudun, wo seine Stimme nur von diesem Bass untermalt wird. Und das finde ich sehr geil. Das lenkt so richtig den Fokus auf ihn und das hat mir sehr gut geschmeckt. Und jetzt hören wir uns den nächsten Track an. Répondez, s'il vous plaît. Könnt ihr mal sehen, ich hatte Französisch in der Schule. Das kann ich auch noch so übersetzen, ohne es nachzugucken. Dafür reichen die Skills noch, obwohl ich irgendwann abgewählt habe. Aber antworte bitte. Das ist so ein Ich glaube, das ist so ein höflicher Umgangston oder eine höfliche Aufforderung, beziehungsweise die unhöfliche Abkürzung einer eigentlich höflichen Aufforderung für förmliche Einladung, dass man doch schnell antworten soll. Das sieht man häufig in so Mails, wenn man zu irgendwelchen Events eingeladen wird oder so. Naja, ey, wie fandet ihr den Track? Kurzer Exkurs, und wozu wird man eigentlich eingeladen von Rin?
Ich glaube, man wird einfach eingeladen, so ein coolen Sommerabend oder Tag mit ihm irgendwie zu verbringen. Er erzählt auch, was man alles macht. Man hängt bei Burger King, glaube ich.
Man fährt über die Theo, wahrscheinlich eine Straße ist in Stuttgart.
Und das klingt sehr einladend für mich, muss ich sagen. Einfach so an so einem schönen Abend irgendwie ein bisschen Spaß haben, chillen, was trinken.
Wo du gerade von Sommerabend redest, weißt du, ob wurde das Augen verschoben?
Keine Ahnung.
Weil ich finde, das wäre doch so im Spätsommer, so Mitte, Ende August, wäre das, glaube ich, viel cooler. Oder was ist cool, aber halt vom Vibe her hat das viel mehr gepasst als jetzt im Dezember.
Ja.
Irgendwie, aber jetzt
voll. Es kam ja auch gar nicht als Single raus.
Nein, ich meine allgemein, die bisherigen Songs finde ich alle sehr sommerlich.
Ach so. Ja, also
jetzt nicht mal dieses typische 0815, ich mache jetzt mal einen Sommerhit. Aber viel mehr, also eher fröhlich sommerlich als düster, melancholisch, winterlich.
Aber ich glaube, das liegt in der Natur der Sache, wenn man sich anguckt, wie Rins Gigs abgehen, die Konzerte, die vor allem die Festivalauftritte, wenn man da an Frauenfeld oder Splash denkt, da waren ja teilweise verrückte Zustände einfach. Und dass Künstler sich überlegen, wie klingt ein Album live, auch schon bei der Produktion, und wie kann man das umsetzen. Und ich glaube, das spielt sowieso immer eine immense Rolle. Also kann ich mir einfach sehr gut vorstellen, dass man schon guckt, okay, welche Stimmung funktioniert denn richtig gut auf den Festivals? Und da eine melancholische, winterliche Stimmung, weil das Album Dezember kommt, ist ja, glaube ich, nicht so zuträglich. Aber
er ist ja auch eigentlich nicht der Typ dafür.
Ja.
Also.
Genau.
Na, hätte ja sein können, dass es irgendwie eigentlich irgendwie 2-3 Monate früher erscheinen sollte, aber
ich mag das ja, was so nicht nur von Rin, sondern von all diesen Künstlern aus Bietigheim, Leute, ich gebe mir Mühe, das richtig auszusprechen, was da für ein Bild gezeichnet wird. Also so, es gibt immer mehr Puzzlestücke und man kann sie sich so zusammenfügen, ohne einmal da gewesen zu sein, aber sei es Shindy oder auch Rin, bei Bowser nehme ich es nicht so wahr, da geht es dann häufig darum, nachts an Tankstellen abzuhängen, bei Burger King zu sein, durch die Stadt zu fahren. Eigentlich ist nichts los, außer dass man mit dem Auto halt rumfährt und eine Runde dreht, an irgendwelchen Kreuzungen abhängt und vielleicht machen wir mal den Abstecher nach Stuttgart. Und ich mag das einfach, das so weiter zu beobachten, weil sie alle das gleiche Bild davon vermitteln, weißt du? Wir hängen ein bisschen bei Burger King ab.
Ja, kaum irgendwie Kaugummi. So ein easy Lifestyle, oder nicht?
In Bietigheim Sunshine ist das Gras grüner.
Ja, vielleicht, ja, also es klingt so ein bisschen nach, ja, wir leben so in den Tag rein und gucken, was so passiert, aber irgendwo ja auch so, wir machen das Beste draus aus dieser Kleinstadt. Oder ja, nicht?
Ich will es gar nicht mal so sehen, dieses wir machen das Beste draus, weil ich glaube, die sind da schon alle sehr glücklich und ist also, zum Beispiel jetzt, also ich komme auch aus einer Kleinstadt, aber irgendwie zumindest bei den jüngeren Leuten ist da meiner Meinung nach die Stimmung ein bisschen anders als jetzt das, was da aus Bietigheim ausgestrahlt wird.
Wieso? Wie ist denn so die Stimmung?
Also eher, oh, kein Bock mehr, eher mal schnell weg.
Okay, und glaubst du,
dass... Obwohl das natürlich auch eher ein relativ, obwohl es da jetzt auch nicht so schlecht aussieht rein geldtechnisch.
Ja, okay. Aber wie fandet ihr denn den Track überhaupt? War jetzt ein bisschen was anderes als davor, weil er quasi durchgerappt hat.
Mich hat er ziemlich irgendwie so ein bisschen an Wind, oder mich hat er ziemlich an Vintage erinnert. Ich kann aber gar nicht genau sagen, warum. Vielleicht weil wegen dem Beat oder wie er rappt oder dass er so rappt, kam mir ein bisschen wie so eine, also jetzt sehr negativ gesagt, wie so eine bisschen abgespeckte Version davon vor.
Mich hat es eher an sein Eros-Outro erinnert. Wo er damals auch schon so, das war auch so ein Breakdown, da hat er dann auf einmal gerappt. Aber ich...
War das auf dem Sicko-Mode-Beat?
Oh, kann ich dir gerade nicht sagen. Das war auf Planet Megatron. Ja. Nee, da mache ich auch das Outro. Da mache ich auch das Outro, nicht bei Eros, sorry. Naja, mir hat es auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ich mag ja solche, wenn es auf einmal runtergeht und wenn man die Stimmung bricht und wenn dann ein bisschen gerappt wird. Und ich mag auch die Hook sehr gerne, also ich singe direkt mit. Ja, viel mehr kann ich da gar nicht zu sagen, aber auch diese Bläser gefallen mir sehr gut. Champion-Vibes, sagt er selber darüber.
Ja. Gebe ich meine Unterschrift. Finde ich gut.
Reicht dir jetzt, ne?
Reicht.
Okay, tun wir Jara einen Gefallen und gehen zum nächsten Track. Up in Smoke war das. Und ich musste direkt, als der Track damals rausgekommen ist, an die Dr. Dre Tour denken, weil das für mich so was voll Ikonisches war, irgendwie, als ich mich die ersten Male mit Hip-Hop beschäftigt habe, die Up in Smoke Tour von Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Exhibit und so.
Aber ist das nicht bei jedem so? Also jetzt, das ist nicht stattgefunden, als ich mich schon für Hip-Hop interessiert habe. Also ich war da zwei, aber das ist doch, ich hätte erstmal gesagt, das ist von jedem, der sich ein bisschen mit Hip-Hop aussetzt, die erste Assoziation, oder nicht?
Bei dem Track,
also,
ne?
Ja.
Ja, also würde ich jetzt mal Titel. Einfach von ausgehen bei dem Titel, so. Aber ich kann jetzt, also ich konnte da keine Referenzen oder so auf diese Tour oder auf diese Zeit so richtig raushören oder ich habe zumindest nichts gecheckt. Aber was ich sagen kann, ist, dass mir der Track ziemlich gut gefällt. ich hatte davon nach Erscheinen sehr lange ein Ohrwurm auf jeden Fall. Wobei er mir beim ersten Mal hören gar nicht so gut gefallen hat. Das ist aber eh so ein Ding bei Rin-Tracks, wenn er die raushaut und dann höre ich den das erste Mal, bin so, okay, ich höre ihn nochmal an, damit ich was dazu sagen kann. So, und dann höre ich mir nochmal an und dann habe ich vielleicht irgendwas zu erledigen und merke dann auf einmal im Kopf, dass ich einen Ohrwurm habe. Und dann höre ich ihn mir eben das nächste Mal an und dann gefällt er mir auf einmal. Und vorher konnte ich mich noch gar nicht richtig festlegen. Aber meistens kriegt er mich immer irgendwie mit seinen Hooks zumindest. Wie geht's euch da?
Ich fand die Single schon gut. Also mir hat die direkt gefallen. Das war tatsächlich auch die erste Single-Auskopplung, die mir wirklich, also nach Nee, Bowser kam danach. Mhm. Also dann bis dahin war es die erste, die mir richtig gut gefallen hat und meine Vorfreude auf das Album losgetreten hat.
Wie geht's dir? Bist du eigentlich One Piece-Experte?
Nee, das ist also, es gibt ja ein paar so Anime-Referenzen und bei dem Thema, ich bin so komplett raus. Also ich habe da gar keine Ahnung davon.
Ich auch.
Und ich war auch, als ich die, weil das ist sowas, was das könnte ich fünfmal hören, ich würde es halt nicht raushören. Die ist auch, was sagt der irgendwie, Logia?
Ja, willkommen bei Beiß meiner Logia. Das ist eine Frucht, die sich in Rauch auflöst von One Piece. Das ist aber auch nur angelesenes Wissen jetzt, weil ich One Piece selber nie wirklich geguckt habe.
Jetzt
was aber auch eine weitere Referenz natürlich auf seine Jugend ist. So.
Ja, ich glaube, daher kommt vielleicht auch ein bisschen dieser Titel Up in Smoke. Ich glaube nicht mal, dass er da. Ich glaube nicht, dass es so war, er hat irgendwie hatte die Tür im Kopf und dachte dann, ich mache jetzt einen Song dazu, sondern eher irgendwie dieses Raucher-Ding und dann Smoke und dann, wie gesagt, ist ja irgendwie naheliegend, dass du das damit verbindest.
Smoker ist, glaube ich, auch eine Figur aus One Piece.
Ja, genau. Und, der eben diese Frucht erst gegessen hat und deswegen die Fähigkeit hat, sich in Rauch aufzulösen.
Okay, aber das Gute ist ja bei diesem Namen, es funktioniert doppeldeutig so. Man kann ja auch ständig Up in Smoke sein, so wie Smoker, weil sie immer von Rauch umhüllt sind, umgeben sind.
Aber ich glaube, er meint auch beides, weil auf dem Cover zu der Single trägt er ja zum Beispiel auch ein offizielles Merch-T-Shirt von dieser Tour.
Ja.
Deswegen denke ich mal, kann man da guten Gewissens sagen, dass er sowohl One Piece als auch die Up in Smoke Tour da meint in diesem Song.
Okay, und worum geht's ansonsten in diesem Song? Geht's wieder um das Abhängen in der Kleinstadt?
Nee, die verlässt er ja jetzt, oder? Wenn er Up in Smoke ist.
Ja.
Aber was auf jeden Fall deutlich wird, ist, dass Rin oft betont, jetzt nicht nur in diesem Track, aber in diesem Track auch, dass er eben, obwohl sich alles verändert, schon der gleiche bleiben möchte von seiner Art her.
Ja, aber ich habe auch den Eindruck, dass er irgendwie immer häufiger vermitteln möchte, dass es gar nicht so einfach ist, weil es geht immer mal wieder um Einsamkeit, es geht darum, dass Geld Freunde trennt wie ein Komma oder Leute voneinander trennt wie ein Komma und er hat ja auch diese Zeile hier drin, du siehst, es verändert mich, doch du musst mir vertrauen, wenn du willst, komm, wir treffen uns in der Kleinstadt, also er merkt schon, dass immer mehr Menschen was von ihm wollen und ich habe den Eindruck, dass er sich immer mehr abschottet und dass es immer schwieriger wird, sich überhaupt mit ihm dann so auseinandersetzen zu können.
Ich finde es, obwohl man, also es fällt jetzt ja auch schwer, den Inhalt irgendwie kurz runterzubrechen, obwohl das so ist, finde ich, es ist irgendwie inhaltlich ein typischer Rin-Song. Also du hast so die zentralen Themen irgendwie da alle drin verarbeitet. Du hast die Kleinstadt, die Frauengeschichten, dann das leicht melancholische, mit dem Geld verändert sich was. Aber es gibt irgendwie, finde ich, nicht, es ist nicht ein Song über das eine Thema, sondern irgendwie bedient er da so alles. Oder auch zum Beispiel das Rauchen, was ja auch immer wieder vorkommt und so. Mhm. Aber trotzdem ist es so schwer, in Worte zu fassen, was da geht.
Das ist ja sowieso ein generelles Ding, was mich bei Rin begleitet, dass ich kaum in Worte fassen kann, worüber er rappt und singt. Weil diese Zeilen teilweise so banal oder diffus oder abstrakt sind, dass man sich halt... Man muss sich häufig so Inhalte zusammenreimen, habe ich das Gefühl. Und mal catcht mich das voll, weil ich mir super viele Zusammenhänge irgendwie erschließen kann und dann wiederum mir denken kann, okay, es geht konkret darum und darum und das möchte er damit ausdrücken. Das klappt bei anderen Tracks dann aber auch mal wieder gar nicht, ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel an Brunei zurückdenken.
Ja, ich habe das Ganze erlebt irgendwie von der Atmosphäre.
Naja. Im Endeffekt ist es mir ehrlich gesagt egal bei diesem Track, weil den ich da finde ich, dass es einfach ein Hit ist. So, der gefällt mir sehr gut.
Ja, ich finde den auch nice und ich finde es auch irgendwie, also ich kann mir vorstellen, dass er Bietigheim so oft reinbringt, weil es einfach sein Ort ist, wo er sein kann und nicht Rin der Superstar ist, sondern so ein bisschen zur Ruhe kommen kann und seine Leute um sich hat, die er vor seinem Erfolg auch schon um sich hatte. Mhm. Und wenn er dann hier dem Mädchen anbietet, ja, wir treffen uns in der Kleinstadt, dann bietet er sozusagen an, ja, komm, du lernst den echten Renato kennen und nicht Rin, den Star.
Check ich. Nehmen wir das mal mit in den 9. Track, M.I.A. Backspin. Das war der 9. Track, M.I.A. Was ist euch hängen geblieben?
Fang an.
Bei mir erstaunlich wenig. Das ist irgendwie der erste Song, mit dem ich nicht so richtig warm werde und mit dem ich nicht so richtig anfangen kann. Ich kann aber gar nicht sagen, warum das so ist.
Krass, aber bei mir gehört das so auf jeden Fall zu meinen Favorites.
Warum?
Ich weiß nicht, der hört sich einfach irgendwie voll harmonisch in meinen Ohren an. Ich mag den. Das ist auch ein Text, wo ich mich wieder so ein bisschen reinfuchsen konnte. Vielleicht liegt es daran, keine Ahnung. Aber als ich den auch das erste Mal gehört habe und noch nicht so auf den Text gehört habe, einfach nur wie er auf meinen Kopfhörern klingt, fand ich den gut, hat mir gefallen. Wobei ich da nicht gecheckt habe, warum der Track M.I.A. heißt.
Ich kann es mir nur so erklären, dass mich die Hook-Melodie ein wenig an so eine so vielleicht typische M.I.A.-Flows erinnert. Aber ich habe zu wenig M.I.A. gehört in meinem Leben. Oder beziehungsweise nur bestimmte Songs von ihr immer wieder gehört, dass ich das jetzt nicht so eingrenzen kann, leider. Ich habe sie mal live auf dem Splash gesehen. Das war wild, aber das war leider vor der. Das war leider, was heißt leider? Das war vor der Zeit, wo ich auf dem Splash gearbeitet habe, deswegen kann ich mich auch an erschreckend wenig erinnern. Aber mir sind halt direkt so diese Referenzen an Viva La Bam aufgefallen, also eine Serie, die damals auf MTV lief mit Bam Majera, den man von Jackass kennt, und dass er MTV TRL thematisiert, da sind wir wieder in dieser Teenager-Zeit, und damit kann ich mich sehr gut identifizieren, weil ich wirklich nach der Schule, ich habe mich so beeilt wie Sau, damit ich TRL pünktlich gucken kann, weil das gehörte jeden Nachmittag zum Pflichtprogramm, weil irgendwann TRL auch gefühlt nur noch aus Rap bestand. Obwohl man ja erst heute davon so spricht, dass das Rap so das Genre ist in Deutschland. Aber damals war es irgendwie auch schon häufig so, zumindest auf den Musikkanälen, wenn es um Musikvideos ging und um Studiogäste. Aber mir gefällt der Track auch so, also auch ziemlich gut, aber ich kann euch auch gar nicht so genau sagen, warum das so ist.
Also ich habe auf jeden Fall wieder eine These bei diesem Song. Oha. Aber erstmal muss ich sagen, wie er dieses Mädchen beschreibt, die so ein bisschen egoistisch ist und deswegen liebt sie die Farbe Lila, habe ich mal ein bisschen recherchiert, was die Farbe Lila denn zu bedeuten hat. Und da finde ich ganz interessant, dass es zwei Möglichkeiten gibt, die Farbe zu deuten. Mhm. Positive Assoziationen mit der Farbe Lila wären zum Beispiel, dass es die Farbe der Mystik ist, Magie, Fantasie und Inspiration. Und es passt ja total zu dem Konzept Nimmerland, dass die Fantasie so ein bisschen angeregt wird und man eben in ein anderes Land flüchtet, in ein Fantasieland. Und die negativen Assoziationen mit der Farbe Violett sind Selbstbezogenheit, Eitelkeit, Ungenügsamkeit und Einsamkeit, und das passiert komplett zu der beschriebenen Frau in dem Text.
Auch zu der Hook dann irgendwie, ne? Wir wollen alle hoch, Sweet Sweet Life, wo wir auch wieder dann eine Referenz an Frank Ocean haben. Also es paaren sich ganz halt diese Referenzen an so aktuelle Inspiration und Inspiration aus seiner Jugend oder auch Kindheit.
Ich finde das voll schade für mich selber, weil das hört sich so, ich finde, das hört sich alles schlüssig an und so, aber also ich fühle den Song einfach nicht. Ich weiß nicht warum, vielleicht muss ich ihn noch zwei, dreimal hören und irgendwie aber irgendwo rumlaufen mit Kopfhörern auf und Kapuze im Gesicht oder so, aber
das kann ich aber auch so nicht sagen, dass ich ihn fühle. Also mir gefällt die Hook sehr gut und mir gefällt die Melodie richtig gut und ich finde es sehr catchy. Und ich würde wahrscheinlich 8 von 10 Mal, wenn es bei mir in der Wohnung läuft und ich alleine bin, mitsingen. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass mich der Text so catcht und dass ich da so relaten kann und dass er mich deswegen bekommt. Er bekommt mich wirklich ausschließlich, oder was heißt ausschließlich, das kann ich so auch nicht sagen, aber größtenteils wegen dem Musikalischen auf jeden Fall, wegen dem Sound und wegen den Melodien und wie der Song produziert ist und Vocals wieder unfassbar gemischt, finde ich. Aber ich jetzt nicht wirklich, weil ich die Thematik so fühle von dem Song.
Vielleicht fühlst du meine zweite Theorie, Kevin. Der Song heißt ja M.I.A. Kennt ihr Paper Planes von M.I.A., von der Sängerin?
Klar.
Das ist auch die einzige...
Ich habe gerade genickt, ich check noch. Ich muss erst noch eine Podcast... Ja,
kenn ich. Daniel ist auch da.
Und das ist ja auch wieder die einzige Referenz, also zumindest die einzige Referenz zu M.I.A., zu dem Titel des Songs, die ich gefunden habe.
Ja, genau, außer dass er M.I.A. Paper Planes erwähnt, fällt mir auch.
Ähnlich wie bei Nirvana und Rape Me sozusagen. Ja. Und dann wurde ich natürlich gleich hellhörig und habe mich ein bisschen reingefuchst. Der Vater von M.I.A., von der Sängerin, ist Gründungsmitglied einer Studentenverbindung, die abgekürzt Eros heißt.
Oha, also wäre das dann eine Referenz zum ersten Album von Rin?
Ich bin mir nicht ganz sicher, was er für einen Bezug zu dieser Verbindung hat. Das war eine Studenten- oder ist eine Studentenverbindung, die eine militante Organisation war und sich für, also auch Muslime aus Sri Lanka rekrutiert hat. Deswegen bin ich mir ein bisschen unsicher, wie wichtig das für Rin ist, aber es ist auch schon wieder ein Zufall,
sich dann quasi für Muslime in Sri Lanka da eingesetzt hat, oder wie?
Ja, so okay. Wie ich das gelesen habe auf jeden Fall. Und abgekürzt heißt sie eben Eros. Und könnte sein, dass Rin sich da seine Inspiration für den Namen seines...
Ein Schelm, wer da etwa einen Zusammenhang vermutet, aber...
Ich mag allgemein die Entwicklung irgendwie, also... dass man nicht dieses das und das, der und der Satz oder das und das Wort kommt, das sage ich ganz oft in der Hook, deswegen ist es der Titel vom Song, sondern halt irgendwie,
dass es sich auf Kleinigkeiten bezieht,
häufig nur auf eine Zeile. Genau, auf Kleinigkeiten und irgendwie das Gefühl oder meinetwegen auch nur ein Gedanke hinter dem Song. Mir fällt jetzt leider, fällt mir wieder nur Shindy als Beispiel ein mit Tiffany oder Nautilus. Ich will nicht die ganze Zeit so bei Shindy laden, ne? Aber mir fällt nichts anderes ein, aber es gibt es bestimmt auch noch öfter, aber das ist genau das, was ich mag, dass man dann eben einen Titel hat und dann kann man ein bisschen suchen und sich so Gedanken machen, selbst wenn das jetzt Quatsch ist oder so, oder dann doch vielleicht nicht so gut passt, ist doch trotzdem cool, dass man sich mehr mit der Kunst an sich beschäftigt.
Ja, es zwingt einen einfach dazu, sich ein bisschen mehr damit zu beschäftigen, wenn man wissen will, warum ist das jetzt so.
Das ist ja auch etwas, warum, ich habe es vorhin, glaube ich, schon erwähnt, warum ich Referenzen einfach so gern mag in Songs und in Musik, weil ich es liebe, mich in Sachen reinzunörden und reinzuhören und mir dann die Referenzen zu geben und dann zu gucken, ob die vielleicht nochmal irgendwo sich haben inspirieren lassen. Ich weiß auch gar nicht, ob es jetzt auf diesem Song ist oder auf dem Song davor war, aber Der Mann im Mond, der wird ja auch erwähnt und das ist ein Film von 91, den ich noch nicht kenne, aber auch gerne sehen möchte, weil er mich eigentlich direkt gehuckt hat, so von der Beschreibung, die ich dazu gelesen habe. Ja. Und wenn ihr jetzt nichts mehr dazu zu sagen habt zu diesem Track, würde ich mit Alien weitermachen wollen. Hier wird stumm genickt. Machen wir jetzt mal. Würdet ihr mir zustimmen, wenn ich sage, dass ich glaube, dass Alien einer der persönlichsten Songs auf dem Album ist?
Voll, ja. Ich glaube, deswegen war es auch so wichtig, dass Rin den mehr oder weniger komplett selbst produziert hat.
Das war ja auch etwas, was ich gar nicht so auf dem Schirm habe, dass er auch komplett eigenständig Songs produziert. Das habe ich auch nie so wirklich beobachtet, weil ich immer automatisch an Nintendo und Reezy und Alexis Troy, so sein Team, denke. Aber scheinbar produziert Rin ja auch selber. Vielleicht ist das auch einfach so ein Basic Fact, den ich jetzt einfach verdrungen habe. Und alle Rin-Fans werden mich schelten und werden sagen so, oh, natürlich produziert er selbst, du Spinner.
Ich glaube aber, dass das auch neu ist. Sein Studio hat er ja auch noch nicht so lang. Und soweit ich weiß, gab es das auch nicht, dass er davor in jeder Produktionsstufe so tief drin war wie jetzt.
Habe ich auch genauso wahrgenommen. Also ist es bestimmt nicht, oh mein Gott, Rin produziert auch selber, aber glaube ich, auf dem Album zumindest neu.
Ja, glaube ich auch.
Ja, und warum, ich will es nicht vorwegnehmen, warum glaubst du denn zum Beispiel, dass der Track so persönlich ist?
Also wir haben ja davor schon festgestellt, dass jeder so seine eigene Interpretationsmöglichkeit bei Rin hat und ich habe das einfach so verstanden, den Text, als würde er von so einem inneren Kampf mit sich selbst erzählen, auch wie mit den Adlibs oder durch die Adlibs ein Gespräch mit sich selbst aufgebaut wird und er ganz oft sagt, ja, ich bin lost und ich weiß noch gar nicht so genau, wo mein Platz hier ist. Mhm. Das sind einfach so Probleme, die man, glaube ich, zwangsläufig hat auf dem Weg zum Erwachsenwerden. Und das habe ich irgendwie gut verstanden.
Ich hab so wirklich das Gefühl, dass er stellenweise komplett überfordert ist mit dem, was so auf ihn reinprasselt so, ja. Oder einprasselt, ist, dass er sagt so, ich sehe nichts, alles schwimmt wie im Trip, irgendwie erwachsen, aber ich fühle mich wie ein Kind, ich zitter im iPhone, Kippen sind mein Backup, ich brauche wieder Akku wie mein Jera, alles geht so schnell, sag bitte, nimmt jemand den Lenker, suchst du den Frieden oder findest du den Henker?
Voll.
Das ist ja schon ein richtig krasser Einblick in sein Seelenleben, das, was einem zu verstehen gibt, okay, ich check eigentlich gar nichts, was um mich herum passiert. Und wie schnell das vor allen Dingen passiert. Und es wäre eigentlich ganz gut, wenn mich mal jemand kurz zwicken könnte und festhalten könnte.
Mir ist beim ersten Mal hören, als ich das, als der Song lief, ist mir dieses alle Ampeln grün und schalten sich gleich irgendwie im Kopf geblieben. Weil ich finde das so, da hatte ich das, glaube ich, was er immer wieder durch seine Musik erzeugen will, dieses Gefühl, was man hat. Also das hat mir genau dieses Gefühl gegeben, man fährt Auto, es ist nachts und alle Ampeln sind grün, du kannst da durchfahren und laute Musik. Und dann...
Bisschen wie seine Karriere auch.
Ja, genau. Und dann eben beim zweiten oder beim jetzt erneuten Hören ist mir das aufgefallen, dass er dann später wieder Bezug darauf nimmt, bei der Zeile, die du auch vorgelesen hast mit dem Lenker, dass jemand doch das Steuer mal übernehmen soll. Ich weiß nicht, ob das... Also ich will jetzt mal sagen, das ist so gewollt.
Ja, ja, das mag ich richtig gern, dass man voll,
diese Auto
ja, das ist Autopiloten
und einmal, genau.
Und weil dadurch, dass alle Ampeln grün waren, ging es einfach auch viel zu schnell. Und jetzt ist er überfordert und möchte jemanden, der das, den Lenker nimmt und das Steuer übernimmt und sagt, ey, pass auf, so.
Das sagt er ja auch, das habe ich gerade beim Zitieren den ersten Teil vergessen des Zitats. Ich falle um, ich habe nichts mehr im Griff, feiere immer noch Travis Anti-Gift. Und ist krass, ne? Und es scheint so, als sei so der einzige Weg, um diesen ganzen Wahnsinn zu entkommen oder diesen ganzen Gedanken und die eigene Reflexion mit dem, was gerade mit ihm passiert und um ihn herum, wäre so, okay, wir gehen halt feiern. Und sagt ja auch, die Nacht hat ihren Preis, deine Augen wie ein Alien, ruft die 110, die Polizei, du siehst uns heute Abend in den Medien, das klingt ja einfach nach Eskalation und wenn er selber über den Track sagt, dass ein Hauch Project X in ihm liegt und Project X ist, wenn ich mich recht entsinne, der Film, dieser College-Film, wo diese College-Party so komplett aus den Fugen gerät.
Das war richtig lange Zeit mein Lieblingsfilm.
Krass.
Richtig cool irgendwie.
Und darauf ist es dann ja wahrscheinlich bezogen, so, ne? Also Augen wie ein Alien spricht einfach für große Augen, für Drogenmissbrauch, so, dass man...
Nicht einfach kiffen, oder nicht?
Kiffen wenn die Augen eher klein, so große Pupillen, würde ich sagen.
Ich weiß sowas
sind,
nicht.
Sind ja eher andere Substanzen, aber auch so Kontrollverlust, dass die Polizei hinter einem her ist, dass man sich später in den Medien sieht, zum einen, weil er natürlich prominent ist, zum anderen, weil sie so ausrasten. Und das ist... kommen wir dann vielleicht auch wieder zu dem Thema niemals erwachsen werden im Nimmerland, weil Probleme durch Rausch verdrängt werden. Oder
ich finde, damit wird auch voll die negative Verknüpfung mit Nimmerland. Das ist
der negative Vibe in dem Song, finde ich.
Nee, ich meine genau auch mit Nimmerland eben. Und das ist für mich, hat das eher so was sehr Positives, dieses Jahr nicht erwachsen werden und ich bin für immer ein Kind in meinem Kopf und in dem Song ist das eben viel negativer.
Ja, weil in der echten Welt hat Erwachsenwerden halt einfach auch was damit zu tun, sich mit Problemen auseinanderzusetzen und selbstständig zu werden. Ich glaube, das kommt für mich ganz gut in dem Track rüber. Deswegen, das ist auch mein Lieblingstrack.
Nice. Dann, also, und kannst auch dann so über den Lieblingstrack dann so damit einstimmen, was wir so bislang gesagt haben darüber, oder...
Oder haben wir dir deinen Lieblingssong jetzt
kaputt
geredet?
Nein,
ich habe hier durch Daniel eine neue Erkenntnis mit den grünen Ampeln, finde ich super.
Nice, dann nehmen wir doch mal einfach diesen positiven Vibe mit und hören uns Fabergé an, Track Nummer 11. Backspin. Mir geht's ein bisschen so, als wäre Fabergé so quasi die positive Kehrseite von dem Song Alien, den wir gerade gehört haben. So, Alien ist... nimmt so alles Negative, was so dieses Star-Werden und dieser schnelle Erfolg so mit sich bringt, irgendwie auf den Punkt. Und Fabergé klingt, als wäre es einfach die positive Version, wenn er dann irgendwie sagt, ich kann es gerade nicht eins zu eins zitieren, weil ich es nicht vor mir habe, aber haben alles gefickt, obwohl wir immer stoned waren. So, was er dann so den Einschein erwecken soll, als wäre alles mit links und einem Fingerschnipp so gegangen. Wie geht's euch da?
Ja, voll. Sehe ich ähnlich. aber ich würde dann, wenn wir dieser Hypothese folgen, gerne wissen, was er als erstes geschrieben hat. Erst die negative Seite mit Alien oder erst die positive Seite und warum er das dann, wenn er sich das so gedacht hat, einmal positive, einmal negative Seite, nicht in einen Song gepackt hat, sondern es ihm wichtig war, zwei komplett einzelne Songs zu machen.
Aber Alien ist doch am Anfang relativ positiv. Oder nicht?
Fängt das nicht mit den Tellern, mit den Augen an schon? Und der Polizei? Aber also,
ich finde da den zweiten Part aber einiges negativer und viel. Da werden doch viel mehr die Schattenseiten aufgezeigt als im ersten Part. Aber ist ja eigentlich, ja, das war ja der Song von davor, also ist ja eigentlich jetzt egal.
Ja, aber ich muss sagen, Fabergé auch hat mich genauso wie Vintage eigentlich ziemlich straight sehr hart bekommen. Also das waren so die beiden Auskopplungen. Während keine Liebe, ne, mit Bowser, da ist mein Interesse schon wieder ein bisschen so vom Album so abgesunken. Ich fand es ganz gut so, aber es war für mich nicht so outstanding, wie es Vintage und Fabergé waren. Das waren für mich einfach direkt so ekelhafte Hits. Und Fabergé hat mir echt viel Spaß gemacht, als er rausgekommen ist, muss ich echt sagen. Aber für mich gefühlt auch wieder einer der inhaltsleeren Songs. Also ich kann euch gar nicht so richtig sagen, worum es geht, außer darum, dass er nice Klamotten trägt, dass die Karriere so aus dem Nichts kam und dass es geil findet und dass er halt immer noch mit seinen Jungs abhängt. Ne? Also ist eigentlich eher so ein klassischer Representer in meinen Augen und ich kann da gar nicht so viel drin entdecken.
Ja, geht mir ähnlich. Also ich fand es auch richtig musikalisch und stark. Allgemein, das ganze Album ist bisher
musikalisch durch krass, die Bank weg geil.
Also komplett wenn ich auch so Harmonien und alles durchweg richtig krass. Selbst wenn man, also was jetzt bei mir nicht der Fall ist, also selbst wenn man jetzt jemand hat, der mit der Musik an sich gar nichts anfangen kann, würde der bestimmt trotzdem, also gibt es eigentlich relativ wenig zu kritisieren, zumindest objektiv. Klar, ja. Subjektiv immer, ja. Aber objektiv ist das richtig krass.
Ja, und ich finde, also Rin hat für mich so ein krasses Händchen für so Catchphrases. Also ich nenne sie immer so, das sind für mich Zeilen, die man immer wieder zitieren kann, auch wenn sie gar nicht so eine krasse Aussage haben und gar nicht so den Inhalt vermitteln, aber die einfach cool klingen. So, und wie vorhin schon, wenn man eine Zeile perfekt für ein Instagram-Foto oder so als Caption verwenden kann. Ne? Und für mich ist so eine Zeile, ich bin da mit meinen Brüdern an einem Montag. So, ja, coole Information, du hängst mit deinen Jungs an einem Montag, so, aber es klingt einfach verdammt cool und ich kann gar nicht erklären, warum. Und ich bin mir sicher, das wurde schon durch die ein oder andere Instagram-Caption oder in der Story, wurde diese Zeile schon verwendet.
Habe ich bestimmt auch schon gemacht.
So schnell lebe ich dein Insta-Live, ne?
Ja, ich komme gar nicht hinterher.
Ja, du vergisst direkt, was du in deine Story geballert hast.
Ich muss sagen, seit ich in Hamburg bin, ich poste gar nichts mehr. Ich habe auch voll viele Follower verloren, weil ich so inaktiv bin, seit ich hier bin.
Oha, weil du so zu viel arbeiten musst.
Ja, schrecklich hier.
Ja, man wird 2 Wochen nichts gepostet, ich schon die Follower
zumindest
verloren.
Nicht auf meinem Account.
Ja, Leute, wenn ihr irgendwann mal bei uns arbeiten wollt, dann könnt ihr euch von eurem Privatleben verabschieden. Und von eurem,
so schlimm ist es nicht.
Und von eurem Insta-Live. Also geht noch, sagst du.
Ja, außerdem habe ich ja durch das Album von Rin jetzt gemerkt oder gelernt, dass der Instagram-Lifestyle gar nicht so geil ist.
Das ist eh auch so eine interessante Beobachtung, dass er quasi permanent durch die ganze Platte sowohl das Leben auf und für Insta als auch das Offline-Leben so besingt und stark macht. Also einerseits ist es wichtig, nicht nur auf Oberflächlichkeiten und auf Instagram zu achten und wie es sein soll und dass er halt auch die Klamotten vom Flohmarkt trägt. Andererseits geht es schon darum zu flexen und zu zeigen, okay, das und das habe ich, und es geht sehr wohl um Oberflächlichkeiten.
Aber Rin ist auch ein Typ, der irgendwie mit gebrauchten Klamotten vom Flohmarkt flexen könnte. Also wenn er das tragen würde, voller Stolz, ich bin mir sicher, das wäre ein guter neuer Trend, so, den viele mitmachen würden, weil er einfach so eine Person ist, die der kann alles machen und flext damit. So. Wisst ihr, was ich meine?
Naja, dass die Persönlichkeit dann mehr cool ausmacht als das Äußere.
Ja.
Aber da müsste man noch Zeit gleich lassen, über Marken in den Texten zu reden, oder? Damit die Message wirklich ankommt.
Oder wie er seine eigene Marke machen.
Stimmt. Er hat ja jetzt auch echt starke Kollaborationen dieses Jahr gemacht. Diese Carhartt Collab fand ich schon stark. Das war schon ein guter Move, finde ich. Aber ey, ich merke, wir haben zu dem Song nicht mehr so viel zu sagen. Deswegen lass uns doch mal zu Nummer 12 kommen. Voyage. Backspin. Wie ging's euch, als ihr diesen Track das erste Mal gehört habt?
Ich finde, man merkt, wie experimentierfreudig Rin damit war.
Hm.
Gleichzeitig finde ich den Song auch ziemlich anstrengend.
Ja. Wie geht's dir?
Ich finde, der hinterlässt irgendwie so ein komisches Gefühl, auch durch diesen dunklen Sound am Ende. Und das ist tatsächlich auch so die Line, die mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist, mit dem willst du in den Himmel, zieh die Hölle in Erwägung. Das hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht und da habe ich überlegt, okay, wie meint er das? Und ich interpretiere das für mich so, dass es halt nicht nur schwarz und weiß gibt und nichts Gutes geben kann, wenn es nichts Schlechtes gibt. Und wenn man was erreichen will, dann muss man einfach auch was ausprobieren, was dann zu dem passt, was du gesagt hast, dass er in dem Track auch experimentierfreudig war und dass man einfach manchmal mit Niederlagen kämpfen muss, wenn man was erreichen will.
Sammy Deluxe hat mal gesagt, ohne Salat würden uns die Pommes nicht schmecken, denn ohne Regen würden wir die Sonne nicht schätzen. Deep.
Ja.
Nee, aber mir ging es nämlich so, als ich den das erste Mal gehört habe, ich war erstmal kurz überfordert, weil so viel in dem Song passiert, also rein soundtechnisch als auch...
Vor allem auch auf allen Ebenen, also der Beat hat so merkwürdige oder ungewohnte Passagen, dann die Adlibs sind mega laut und da passiert irgendwie so viel und auf den ganzen verschiedenen musikalischen
Ebenen. Seine Stimme klingt auch immer mal wieder anders, genau, ja. Er wird auch immer... Das aber ich entdecke so viele Sachen erst mit mehrmaligen Hören bei diesem Song, weil man ihn fast schon analytisch hören muss. Also erstmal muss ich beim ersten Mal hören auch so unterbewusst an Sicko Mode denken, ein bisschen. Und ich habe mich aber ganz sehr gefragt, warum, weil ich gar keine klaren Referenzen oder so raushöre. Und dann habe ich danach nochmal gelesen und es sind vier Beats, die ineinander verlaufen, wie bei Sicko Mode. Und das macht vielleicht den Sinn. Vielleicht habe ich es mir aber auch einfach herbeigeredet. So.
Ich weiß es nicht genau, wann das passiert, aber auf jeden Fall. Ich muss auch an das Gleiche denken, als da mal nur die Drums zu hören sind.
Mhm.
Da muss ich an den Sycamore-Break denken. Aber ich weiß, also kann ich ja nicht sagen, vor dem ersten Part oder vor dem zweiten Part. Oder kann
ja, aber man muss diesen Track, glaube ich, ein bisschen auseinandernehmen, um zu checken, was da überhaupt passiert, wenn man ihn jetzt nicht sowieso schon häufig gehört hat. Und Rin erzählt etwas, was zu den Analysen oder Interpretationsansätzen, die wir ja schon bei den letzten Tracks hatten, das da eigentlich ziemlich genau zu passt, weil er so seine Karriere in drei Parts durchläuft. Also im ersten Part geht es darum, wie es losgeht, so wie seine Karriere immer aus dem Nichts aufploppt und er sagt so, ich ziehe meiner Marlboro, das Raumschiff holt uns ab. So wie Drake singe ich ein Lied davon, wie ich das Ganze hasse. Und das ist wieder sehr diffus, so, aber in der zweiten Part geht es, glaube ich, darum, wie so seine Karriere in Gang kommt und wie er nicht mehr wirklich aufzuhalten ist. Und im dritten checkt er dann so, okay, so ein Star zu sein, das hat ja auch nicht nur Vorteile. Also so habe ich es jetzt einfach mal knapp runtergebrochen. Vielleicht könnt ihr da noch mehr Details liefern oder Sachen, die euch aufgefallen sind.
Ja, also es macht auf jeden Fall Sinn. Ich meine, Rin sagt ja auch, dass dieser Song über ihn und seine Reise geht, wie alles angefangen hat bis dahin, wo er jetzt ist und sich so ein bisschen verloren hat. Wobei ich sagen muss, ich habe das Gefühl, dass viele Tracks nicht entstanden sind, als er das Gefühl hatte, sich so zu verlieren, sondern als er das schon ein bisschen reflektierter betrachten konnte und in Worte fassen konnte. Und ich glaube, deswegen verstehen wir auch viel und jeder kann damit irgendwie so ein bisschen relaten.
Ja, er zitiert sich ja auch im ersten Part beinahe selbst, beziehungsweise ist er eher selbstreferenziell und bezieht sich auf zum Beispiel auf den Song Beistuhl von der Genesis EP, die das erste Release von Rin war, was es überhaupt gibt. Ich glaube, es ist gar nicht auf Streaming-Plattformen, sondern nur auf Soundcloud zu hören. Aber da sagt er dann zum Beispiel auf Beistuhl, wir kiffen und der Kopf bleibt leer. Oder wir fressen, wir ficken, der Kopf bleibt leer. Und jetzt rappt er halt davon, dass er chillt und eine Marlboro zieht und das Raumschiff ihn abholt und er im Bett chillt und wie den Pizza Express rufen. Das sind alles so Umstände und ähnliche Zeilen, die er damals verwendet hat. Und das soll schon an die Anfangszeit von ihm erinnern. Aber ja, ich kann mir übrigens extrem gut vorstellen, wie dieser Track abgeht, live.
Ja, safe.
Also, versteht ihr, was ich meine bei den Festivals? Also, mit den ganzen Beat-Switches und obwohl er vermeintlich deep ist, glaube ich, dass die Leute da einfach wieder dumm ausrasten werden.
Ja. Nee. Ich glaube, dafür ist es einfach auch gut, weil Leute live auch Bock auf sowas Unrundes haben.
Wie meinst du unrund?
Wir haben ja gesagt, im ersten Moment ist der Track vielleicht ein bisschen anstrengend durch die vier ineinandergehenden Beats. Aber das ist ja genau das, was live dann wieder geil ist. Weil du da ja ganz auf ganz andere Sachen achtest, als wenn du den Track jetzt alleine zu Hause hörst. Da gehst du ja gar nicht mehr so auf den Text ein. Und soundtechnisch kann ich mir gut vorstellen, dass da alle wieder in Rins Moshpit sein wollen, wie er in einem anderen Track sagt.
Ja.
Er frontet ja auch ein bisschen gegen deutschen Rap, also dass er da nicht sieht und dass sie, also ich denke mal, sein Camp meine, damit gebeitet werden. Seht ihr das auch so, dass sich viel an Rin bedient wird? Oder glaubt ihr, dass das jetzt so ein Meilenstein ist, wo jetzt in den nächsten 2 Jahren hingeschaut wird und sich bedient wird?
Also ich glaube ja, also es wurde sich schon an Rin bedient, also vor allem an den, es wurde versucht, so seinen Sound nahe zu kommen und dass Musik schon auf live ausgelegt wird, also dieses Melodiöse, aber viele beziehen sich auf Travis so, ne, also und Young Fuck und Sachen wie Frank Ocean, da kann ich jetzt schwer sagen, okay, die haben sich eindeutig bei Rin bedient oder so. Was mir aber schon auffällt, ist so dieses, wir hören Künstler XY und machen dabei dies und und machen das, dieses Name-Dropping, das fällt mir schon sehr stark auf, dass das immer wieder, das ist ja ein Klasse, das kannte ich nur so von Rin oder ich hab's.
Bowser hat das in Was du Liebe, dann sagt er das auch. Irgendwas.
Aber diese Playboy Cardi-Vibes, wir hören Barker Not Nice, ich sing Sweet wie Ocean, Life, du bist wieder, mein Crack genau, Rock. Ja. So, dass es immer wieder Künstler erwähnt wird und das fällt mir auch bei anderen Künstlern auf, dass sie das jetzt machen und dass ja, Hooks teilweise, dass Hooks so nach Keywords gebaut werden, so, und dass Fortnite erwähnt wird, dass irgendein Rapper erwähnt wird, dass FIFA erwähnt wird, meinetwegen. Das fällt mir schon auf. Aber das ist vielleicht eher ein Konzept, als wirklich, dass man das da festmachen kann.
Hier in dem Song spricht Rin ja auch von Gunner und sagt er, so wie Gunner sagte, stapel sie wie Legos. Spricht er ja auch wieder, also nimmt er auch so wieder den Namen von einem anderen Rapper mit rein.
Ja, naja, lass uns mal zum letzten Track kommen, also zum letzten offiziellen Track mit dem zweiten Feature auf der Platte und das ist die Band Bilderbuch. So, das war der Titeltrack Nimmerland mit einem Feature von Bilderbuch und ich habe schon lange als alter Bilderbuch-Fan darauf gewartet, dass Bilderbuch endlich mal ein Feature in der deutschen Rap-Welt gibt, weil es ist schon schon häufiger gab es so Gerüchte oder hätte ich gedacht, weil sie so mit ein paar Rappern auch mal zu tun hatten, dass da was kommen wird. Es gab zum Beispiel mal ein Foto, schon ewig her, von Bilderbuch mit Casper aus der Krabbe, dass das Studio, in dem XOXO von Casper aufgenommen wurde. Okay. Und ich dachte, da kommt da mal irgendwas von Casper und Bilderbuch, die waren auf jeden Fall zusammen im Studio, bis heute ist nichts erschienen. Jetzt war es das allererste Rap-Feature von Bilderbuch und ich für meinen Teil fand es gelungen, aber das kann ich gleich weiter ausführen. Wie hat es euch gefallen?
Ich fand den Song musikalisch auch ziemlich gut. Auch den, wie dass man diese eine Atmosphäre hat, die vor allem mit dem Feature noch weiter durchgezogen und eigentlich auch noch getoppt wird, wenn man das so sagen kann, bei einer Atmosphäre. Ich muss aber sagen, ich fand, also jetzt abseits von der Musik, habe ich, als das der Name und auch das Cover veröffentlicht wurden, habe ich gedacht, dass sich das mehr durchs Album zieht. Also ich finde, man kann schon sagen, es ist kein Playlist-Album und ich würde auch schon sagen, dass es zumindest ein Konzeptalbum sehr, sehr nahe kommt, das kann man ja beim Fazit sagen. Andererseits könnte das Album auch ganz anders heißen. Mhm. Und ich finde, das ist jetzt auch nicht der beste Song oder der am meisten heraussticht, vielleicht noch wegen dem Feature. Aber ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, wie wenig sich das doch durchgezogen hat. Wobei das bestimmt auch eher meine Erwartung war. Ich glaube jetzt eher die Rin-Fans.
Ja, aber bleib dabei beim Song. So, du bist ja schon mit einem Fuß im Fazit.
Okay, aber trotzdem auch bei dem Song rappt er ja was fast widersprüchlich ist gegen dieses Nimmerland. Irgendwie, wir werden alle besser, wenn wir älter werden, so wie Perignon.
Ja.
Was ja eigentlich genau in die andere Richtung geht. Also in dieses, ja, wenn man erwachsen wird, dann wird es immer besser.
Mhm.
Finde ich irgendwie interessant und ich kann es mir nicht so ganz erklären, muss ich sagen.
Das ist ja ähnlich wie diese NASCAR-Line ganz am Anfang, wo man so denkt, so, hä? Das ergibt doch jetzt gar keinen Sinn.
Ich finde, bei der Line ist es
bei sich selber den Fehler sucht erstmal.
Ja, aber ich finde, da ist noch mal ein bisschen was anderes, weil das ist halt einfach eine Line, die halt nicht so ganz Sinn macht. Aber jetzt bei Nimmerland ist doch wirklich eine Zeile, die gegen den Titel vom Album und ganz viele Zeilen davor irgendwie ging, ja auch gegen Zeilen, oder was heißt gegen, aber halt, die ein bisschen im Widerspruch steht zu anderen Zeilen in dem Song und im ganzen Album.
Oder? Ich sehe da ehrlich gesagt gar kein Problem. Also ich finde das super passend als Outro, weil er sich einfach nochmal Gedanken darüber macht, was er davor alles gesagt hat und wie schwierig es war, erwachsen zu werden und trotzdem dieses innere Kind aber irgendwie vielleicht in sich zu behalten, dass es vielleicht darum geht. Und wenn man das erkannt hat, dann ist es gar nicht so schlimm, erwachsen zu werden. Im Gegenteil, dann kann daraus wieder was Gutes entstehen. Und ich habe das im Text so als Message mitgenommen, dass es gar nicht schlimm ist, erwachsen zu werden, solange man sich mit den Problemen beschäftigt, sich den Problemen stellt und sich trotzdem aber noch so eine verspielte und kindliche Art behält.
Ich weiß auch gar nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber dass die klassische O Junge Adlib auch irgendwie in diesem Track als
ganz
besonders
anders klingt,
kindlich wirkt.
Im Vergleich zumindest zu der anderen, also zu den normalen Lyrics, ja.
Ich finde ja, dass ich habe immer noch den Eindruck, dass Bilderbuch so sich zwar vom Instrumental her sehr gut einsneaken in den Song und auf einmal sind sie da und der Übergang ist sehr gut und ich sehe es genauso wie du, dass das ein schönes Outro ist einfach. Aber ich mag eh so ein bisschen Pathos in Outros und Intros, so dass man mit einem Gefühl hinterlassen wird. Aber auf einmal war noch so ein bisschen random auf einmal auf den Track mit diesem runtergepitchten, dass man den Track auf Anfang dreht und so und auf einmal sitzt Bilderbuch ein. Das war mir ein bisschen zu, ich weiß nicht, ich mochte diesen Effekt ehrlich gesagt nicht, dass man die Stimme da so runterpitcht.
Ich muss auch sagen, mir ist auch erst, als du das gesagt hast, Jara, ist mir das aufgefallen, dass ja auch das Outro ist gleichzeitig. Das ja. Ich habe es gar nicht als Outro wahrgenommen, sondern halt als Titelsong, weil danach kommt ja noch dieser Remix, über den wir dann gleich sprechen. Ich habe das auch, vielleicht habe ich es deswegen auch ein bisschen anders wahrgenommen, weil ich es eben halt nicht als das Outro sehe, sondern halt als einen normalen Song auf dem Album. Weil ich bin eigentlich auch generell schon ein Fan von Outros und mag das sehr gerne.
Okay.
Rin hat ja auch gesagt, dass ihm dieses Outro sehr wichtig war, weil er eben dieses Musikalische vorbringen wollte und eigentlich nicht so ein Resümee ziehen wollte, wie ich ihm jetzt aber ja unterstellt habe. Aber ich kann mich da nur wiederholen. Ich finde am Anfang und sorry.
Ist ja auch einfach, also für Rins Verhältnisse schon ein erschreckend warmer Track, sag ich mal, so mit Instrumenten und es ist mehr ein Song, als dass es wirklich ein, das ist jetzt ein Satz, den kann man mir richtig einen Strick draus drehen, es ist mehr ein Song als ein Track. Das sind natürlich alles Songs, weil es, aber ich denke da wirklich eher an eine Band und das, ich würde niemals bei Rin an eine Band denken, so, und wie er in so einem kleinen gemütlichen Club mit einer Band halt spielt und diesen Song performt, zeigt nochmal eine andere Facette von ihm. Schlichtweg.
Ja. Ist euch aufgefallen, dass das der längste Song des Albums war bis jetzt? Und ja, wahrscheinlich bleibt.
Ich finde, das bemerkt man auch.
Ja, ich finde, der entschleunigt irgendwie und also er ist nicht langweilig, so, er bleibt kurzweilig, finde ich, aber man merkt es schon deutlich, dass er vom Gas runtergegangen wurde so, und dass er länger ist als die anderen. So, aber es finde ich gut, es hinterlässt eine andere Facette von Rin, über die man nachdenken kann. Und jetzt hören wir nochmal schnell den Vintage-Remix und dann kommen wir, Daniel wartet seit Ewigkeiten drauf, zum Fazit. So, was sagt ihr zur Performance von Luciano und Sido auf dem Vintage-Track?
Also mir gefällt auf jeden Fall Vintage im Original besser als der Remix. Ich hatte bisschen mehr erwartet und ich bin mir vor allem bei dem Sido-Part nicht sicher, ob ich es so flach finde, dass ich es schon wieder gut finde oder ob es einfach nur flach ist. Da weiß ich nicht, brauche ich noch ein bisschen, aber ich bin jetzt nicht so der Fan von dem Remix.
Ich bin aber generell, muss ich sagen, auch so, das passiert ja auch nach amerikanischem Vorbild hier, dass wo es ja so ein häufiges Phänomen ist, dass dann irgendwie Tracks, die gut laufen, ich denke da gerade irgendwie an, weil ich es so sehr liebe, an We Belong Together von Mariah Carey, der dann nochmal mit Jada Kiss und Styles P rauskam, da finde ich den Remix zum Beispiel sehr, sehr, sehr geil. Aber häufig ist es halt, ist halt eine krasse Aufgabe, ein Track, der eigentlich schon ein Hit ist, nochmal einen neuen Anstrich zu verpassen und dann dem Hörer auch abzuholen. Also ich finde, das ist schon sehr schwer.
Ich bilde mir ein, dass ich unter dem Video-Release mal einen Kommentar gelesen habe, oh, der Song schreit ja eigentlich nach einem Mammut-Remix. Mhm. Ich habe jetzt eben nochmal geschaut, ich finde den Kommentar leider nicht mehr, aber ich glaube schon, dass das so war. Und weil ich eben noch meine, mich daran zu erinnern, wie ich das gelesen habe.
Ist halt auch ein Beat, bei dem es sehr gut funktioniert.
Genau, und ne? Nicht jetzt, damals, wo du sagst. Oh ja, das wäre krass. Und dann aber hab ich mich eigentlich auch gefreut, als das angekündigt wurde. Und dann, als der Song rauskam, war es das auch mit der Freude irgendwie. Also ich finde es, also...
Ja, ich hatte dann auch den, ich habe mich gefragt, weil mir gefällt der auch nicht so gut, ob es daran liegt, dass ich einfach das Original gewöhnt bin und es so in meinem Schädel drin ist, dass ich die anderen Parts gar nicht so richtig wahrnehmen möchte. Und ich habe ihn dann aber auch noch häufiger gehört und irgendwie hat er mich sehr begleitet die letzten Wochen. Ich muss dir aber zustimmen, ich finde auch Sidos Part, echt irgendwie ein bisschen flach oder zumindest es liegt so viel Präsenz auf den einzelnen Zeilen und dann punchen sie für meine Begriffe aber nicht und teilweise irgendwie sogar ein bisschen gefüllt gefühlt so, ne, irgendwie SIDO, Dicker, das ist korrekt, du erkennst mich an den teuren Rolex, das sind für mich keine Punchlines so und es ist irgendwie bei Rin puncht wirklich jede Zeile und jede Zeile kann man irgendwie zitieren und ich finde, dass er die beiden so ein bisschen outperformt auf dem Track. Mhm. Das kann aber auch an meinem Geschmack liegen, weil ich genau das, ne, diese vielleicht ist es zu flach so und dass ich deswegen nicht mein Humor trifft und deswegen auch nicht mein Geschmack, weil ich Sido eigentlich doch sehr gerne mag, aber das hat für mich irgendwie nicht hingehauen.
Ich glaube, deswegen ist man einfach auch so enttäuscht, weil man weiß, was eigentlich möglich gewesen wäre und man mit den Namen, als bekannt war, okay, Sido und Luciano sind auf dem Remix mit drauf, natürlich mit einer gewissen Erwartungshaltung rangegangen ist und die vielleicht halt nicht erfüllt wurde.
Mir kommt es auch eh so vor, dass Luciano ist so ein bisschen egal auf dem Track und ist irgendwie zieht den Track nicht runter, aber ist auch keine Sido große Bereicherung.
Sido ist jetzt genannt, so, aber Luciano plätschert so ein bisschen dahin. Genau, so, ne?
Ja. Er sagt auch eigentlich nichts. Er droppt ein paar Namen, so Markennamen, aber ich konnte jetzt inhaltlich aus Lucianos Part nichts ziehen.
Nee, es hat so ein bisschen so wie das, wie, ja, das, was halt so immer so anliegt.
Ja,
ne?
Genau.
So ein bisschen Uhren erwähnen und die klassischen Luciano-Adlibs und dann passt das schon. So, ich möchte niemandem Unrecht tun, aber das wirkt halt wirklich so ein bisschen, als wäre das der Track irgendwie super schnell entstanden oder so und noch der Remix halt schnell, da wäre, glaube ich, auch mehr möglich gewesen, aber vielleicht täuschen wir uns ja auch. Aber gibt also, wenn ihr jetzt den Track nicht mögt, macht das dann was für euch mit eurem Gesamteindruck zum Album? Weil jetzt kommen wir ja auch so zum Fazit. Also hätte man nach diesem klassischen Outro, was man ja auch so von Rin nicht erwartet hätte, hätte man da auch einfach abschließen können?
Ja, finde ich schon. Ich glaube, dann wäre, also zumindest mein Gesamteindruck wäre dann besser gewesen. Ich will nicht sagen, dass der Song jetzt das ganze Album runterzieht oder was weiß ich was. Aber
das wäre auch, glaube ich, eine vermessende Aussage. Ja. So, ne?
Aber ich finde, das macht vor allem den letzten Song ein bisschen unbedeutender, weil es eben nicht der letzte Song ist. Halt das Outro, aber nicht der letzte Song.
Ja, das ist tatsächlich auch ein bisschen mein Problem. Ich würde jetzt auch nicht sagen, wegen einem Song finde ich das Album schlechter oder besser. Aber dadurch, dass ich halt Nimmerland als Outro richtig gut finde und dass die Stimmung nochmal eben komplett passt zu diesem Konzept Nimmerland und Erwachsenwerden und das alles nochmal irgendwie runterbrechen, finde ich auch die Stelle, die gewählt wurde, um den Remix zu platzieren, ein bisschen ungünstig, weil man sonst, glaube ich, aus Nimmerland viel mehr ziehen könnte.
Ich glaube, ich hätte es halt eher so gemacht, dass ich entweder den Remix statt den normalen Song ins Album packe oder den Remix eine Woche später als Single rausbringe oder so. Oder weil, also warum ist der dann als letzter Song?
Business-Tipps, kannst du ja. Ihr könnt da eine E-Mail schreiben oder so. Wenn ihr Business-Tipps wollt, holt euch ab. Nee. Ja, aber bin sich ähnlich vielleicht so als Single-B-Seite oder so, ne? Mit Releasen. Aber naja, ist, weil du es gerade nochmal angesprochen hast, das Konzept von Nimmerland, ist denn jetzt, nachdem ihr die Platte gehört habt, ist Nimmerland ein Konzeptalbum?
Also Daniel wird mir jetzt wahrscheinlich widersprechen, nachdem was er vorhin gesagt hat, aber ich finde schon und ich sehe auch in jedem einzelnen Song den roten Faden, dass es um die Probleme geht, die man hat und denen man sich stellen muss, wenn man erwachsen wird, ab seinen 20ern. Also es ist auf jeden Fall ein Album, mit dem ich mich sehr gut identifizieren kann. Und das tatsächlich, also es gibt in jedem Song Stellen, wo ich sage, ja Mann, das ist, kenne ich.
Ich würde auch nicht sagen, dass das kein Konzeptalbum ist. Also vielleicht hat sich das vorhin ein bisschen zu hart angehört. Vielleicht nehme ich Konzeptalbum, vielleicht ist der Begriff für mich auch zu hoch. Also weil für mich ist ein Konzeptalbum auch nochmal was anderes als ein Album, was einen roten Faden hat. Mhm. Also und das hat es auf jeden Fall und ist auch kein Playlist-Album oder was, aber für mich ein Konzeptalbum ist sowas wie Tour zum Beispiel. Aber dann hört sie es ja auch fast schon auf mit richtig hochwertigen Konzeptalben, auch wenn es andere richtig gute Alben gab, die auch alle einen roten Faden und ein Soundbild und viele verschiedene Themen, aber trotzdem einen Film hatten, hört es dann danach auf. Und ich würde schon sagen, dass es sehr in die Richtung geht, aber kein so hundertprozentiges Konzeptalbum.
Also kurz vorm Konzeptalbum, genau. Links abgebogen. Ja,
genau.
So. Ja, ich finde nämlich auch, also es zieht sich zwar die Thematik, ne, und die Referenzen ziehen sich durch jeden Song so und man kann sie immer wieder erkennen, aber hätte mir jetzt vorher keiner gesagt, das soll ein bestimmtes Konzept verfolgen, dann hätte ich da, glaube ich, auch nicht so drauf geachtet und versucht, da krampfhaft ein Konzept draus zu ziehen. Aber man muss auch fairerweise sagen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass er selbst in seinem Interview mit Jan Wehn, Grüße an der Stelle, gesagt hat, dass er sich schon bewusst ist, dass es jetzt kein 100%iges Konzeptalbum ist, wo man sagt, jeder Song läuft perfekt in den anderen und greift Hand in Hand und ohne den Song funktioniert der andere nicht und so weiter, weil das wäre auch etwas vermessen, diese Aussage, aber dass es schon ein übergreifendes Konzept folgt. So.
Ja. Und jetzt auch ohne das jetzt, also weil wir jetzt so viel Negatives gesagt haben, finde ich, kann man trotzdem mal hervorheben, dass es wahrscheinlich...
Meckern auf ziemlich hohem Niveau. Ja,
zum einen das und zum anderen fallen mir auch echt wenige, vielleicht 3, 4, 5 ein, die so in einem musikalischen Film abliefern, aber ohne langweilig zu werden.
Also voll, es ist super kurzweilig.
Es gibt viel Abwechslung und passiert viel, aber trotzdem ist es eine Atmosphäre und ein Film, was, wie gesagt, halt, weiß ich nicht, fallen mir vielleicht, wie gesagt, 3, 4 Alben ein, die das dieses Jahr geschafft haben. Und das ist vor allem zu der Generation und in welche Schublade man Rin immer steckt, finde ich das schon krass.
Ja, finde ich auch gut. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass Rin echt ein Nerd ist, wenn es um seine Musik geht. Und wir wahrscheinlich auch ganz viel noch gar nicht gecheckt und herausgefunden haben, was es dann vielleicht doch zu einem eindeutigen Konzeptalbum machen könnte.
Ja, ich würde mich auf jeden Fall mal über so ein Decoded freuen, so, dass er alles offenlegt, was er sich wo gedacht hat.
Zumindest bei unseren beiden Theorien.
Ja, genau. Soll er sich mal bitte bei uns melden.
Was mir auch noch einfällt, wo ich gerade das mit den Schubladen und neue Generation gesagt habe, das habe ich vorhin ja auch schon mal angesprochen, aber es gibt echt viele starke Zeilen und mehr Inhalt, als man vielleicht auf den ersten Blick denkt. Und auch viele richtig starke Highlights, finde ich.
Ja, das ist auf jeden Fall etwas, was ich jetzt erst mit dieser Platte so richtig auch für mich selber gecheckt habe, dass man Rin schnell Unrecht damit tun kann, wenn man sagt, dass er belanglose, oberflächliche Texte hat. Das ist, glaube ich, aber auch ein Risiko, das ihm durchaus bewusst ist, dass man nichts in Zeilen lesen kann, die er schreibt, aber auch halt eine ganze Menge. So, wir haben ja jetzt auch festgestellt, dass wir uns teilweise selber gar nicht so richtig einig waren, ob man jetzt was in einer Zeile sieht oder eben nicht. Und das ist, dass sie einfach sehr viel Interpretationsspielraum bieten. Und das macht aber dann auch die Platte irgendwie aus für mich. Und das ist auf jeden Fall ein neuer Aspekt, der für mich hinzugekommen ist, weil ich vorher eigentlich Rin wirklich über Melodien und über Energie so bei mir abgespeichert habe. Und jetzt kommt da halt nochmal eine ganz andere Ebene hinzu, und zwar, wie er sich selber reflektiert.
Ja, voll, kann ich unterschreiben. Und ich finde, dann passt auch Nimmerland, weil es, wie gesagt, einfach diesen Weg zum Erwachsenwerden so gut widerspiegelt.
Ich bin gespannt, was man zu dem Album in 2 oder 3 Jahren sagt und wie das auch in Rins Diskografie aussehen wird. Weil das kann ich jetzt noch überhaupt nicht sagen.
Kann ich auch nicht sagen. Aber könnt ihr sagen, ob es euch besser als Eros gefällt?
Ja, safe. Also gefällt mir besser, ja.
Ich find's voll schwer, ehrlich gesagt.
Ich bin mir nicht sicher. Also, es gefällt mir auf jeden Fall gut. Eros hat mir auch gut gefallen. Aber es ist jetzt, ich glaube, ich kann diese Frage nicht beantworten, weil ich mich mit Eros nicht so intensiv auseinandergesetzt habe wie jetzt mit Nimmerland. Deswegen, glaube ich, müsste ich mich erst noch mal genauer mit Eros beschäftigen, um sagen zu können, welches Album mir besser gefällt.
Ich finde es auch sehr schwer, weil es einfach, man hört einfach, dass es sich da wirklich krass weiterentwickelt hat und es ist eigentlich gar nicht mehr zu vergleichen damit. Aber man kann auch nicht sagen, dass es deutlich weiter ist als Eros, finde ich, weil Eros immer noch eine gute Platte ist und man nicht sagen kann, so, oh, die ist jetzt aber deutlich besser für meine Begriffe, finde ich, sondern sie ist einfach anders, komplett anders. Und das finde ich glaub, positiv.
Dieses andere gefällt mir halt viel besser als das, was er bei Eros gemacht hat. Ohne jetzt zu sagen, ah, das ist das viel bessere Album, aber für mich ist es, mir gefällt es einfach besser, subjektiv.
Okay. Und es gehören ja immer Punkte dazu. Habt ihr schon eine Punktzahl für euch im Kopf, was ihr dem Album geben wollt, könnt?
Also ich schon.
Hau raus.
8 von 10.
Begründung haben
also
wir eigentlich
hab ich so. Ja, haben wir eigentlich schon gesagt.
Ja. Was hat gefehlt? Was fehlt dir denn?
Ich glaube eigentlich 2 Sachen. Zum einen, oder 2 Sachen, die ich jetzt kritisieren könnte. Zum einen eben dieses, dass es mir ein bisschen zu wenig Nimmerland ist, wobei ich das schon auf meine Erwartungshaltung schieben würde. Und was auf der einen Seite die große Stärke ist, diese ganzen Referenzen an Rap und die Popkultur, die finde ich meistens ziemlich gut, manchmal aber irgendwie zu plump und oft funktionieren die ja auch nur, wenn du darüber Bescheid weißt und sonst macht die Zeile keinen Sinn. Das finde ich bei anderen Leuten ein bisschen besser, weil dann macht der Song auch so Sinn, dass wenn du das nicht weißt, aber wenn du es entdeckst, macht es das Ganze nochmal besser.
Wie geht's dir, Jara?
Also ich kann nicht die Höchstpunktzahl geben, weil es mein erstes Album des Monats ist.
Du musst noch Luft nach oben lassen.
Genau. Aber ich denke, ich würde 9 Punkte geben, ja, weil ich auch viele Songs habe, die ich immer noch gerne anhöre, obwohl ich das Album jetzt locker schon, also wirklich locker schon 10, 15 Mal gehört habe. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass das weiterhin so ist, dass ich gerne den einen oder anderen Track mir nochmal anhöre und immer noch darauf abgehen kann. Und ich freue mich auf Live-Auftritte und Live-Performances von diesem Album auf jeden Fall. Da bin ich gespannt.
Ja, ich für meine Teile gebe auch 8 von 10 Punkte. Das Album gefällt mir super. Bis auf so 2, 3 Tracks sind, glaube ich, so dabei, die ich dann je nach Laune vielleicht hier und da mal skippen würde. Und wie du auch schon gesagt hast, Daniel, also wie geil ich diese ganzen Referenzen finde, finde ich teilweise sind die dann schon zu dolle versteckt oder die Zeilen wirken auf den ersten Blick zu plump und mir wird häufig auf den ersten Blick zu wenig erzählt. Und ich finde es auch ein bisschen, wenn ich mich in jeden Song so super reinarbeiten muss, so um ihn zu verstehen, nimmt mir das auch manchmal den Hörspaß, weil ich bin nicht immer dazu in der Laune, so mich reinzudingen. Und so kommt es dazu, dass dann auch ein Text auf mich mal erstmal nur flach einfach wirken kann. Und dann erwarte ich irgendwie von einem der Größten unserer Zeit, der er nun mal ist, würde ich safe sagen, vielleicht ein bisschen mehr. Aber ich meine, das ist seine zweite Platte, der ist derbe jung und da wird noch einiges
26.
kommen. Wahrscheinlich, wenn wir rausgefunden haben. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Naja, ich würde jetzt unsere Runde hier beenden. Wir haben ganz schön viel gequatscht. Schreibt uns, wo wir recht hatten, wo wir keine recht hatten. Wahrscheinlich wird's wild. Und ja, bis bald. Danke euch beiden.
Gerne.
Ciao.
Tschüss.